Märchenpott, die Gelsenkirchener Märchenstunde.
Hallo und herzlich willkommen zum Märchenpott, unserem Märchenpodcast. Wir sind Jenny,
Christian
und Elena und wir nehmen euch mit in die weite Welt der Märchen. In die Welt von Es war einmal und wenn sie nicht gestorben sind. In die Welt von schönen Prinzessinnen und bösen Hexen, von guten Feen, mutigen Abenteurern und verwunschenen Königreichen. In die Welt von Schneewittchen, Dornröschen und Hänsel und Gretel. Aber auch in eine unbekannte Welt, in der euch Figuren und Erzählungen begegnen werden, die ihr noch nicht so gut kennt.
Wir unterteilen unsere Folgen in Märchenstunde und Märchenkunde. In der Märchenstunde sprechen wir euch ein Hörspiel ein, in der darauffolgenden Märchenkunde-Folge tauschen wir uns dann darüber aus und diskutieren und analysieren Aspekte zu einem bestimmten Oberthema. Dabei sagen wir auch unsere Meinung, die natürlich keinen Anspruch auf Allgemeingültigkeit hat.
Vielmehr geht es uns darum zu zeigen, wie zeitlos, aktuell und vielschichtig Märchen sind und warum wir uns ein bisschen Märchenzauber im Alltag bewahren sollten.
Und damit beginnen wir mit unserer Folge 119 und dem Thema
Stiefmutter.
Jenny, Christian, wir sind ja heute jetzt bei Folge 119 angekommen und ehrlicherweise muss man sagen, es hat ziemlich lange gedauert, bis wir uns jetzt endlich mit einer der charakteristischsten Figuren im Märchen überhaupt beschäftigen.
Das ist eigentlich krass, dass wir so lange mit diesem wichtigen Thema gewartet haben.
Und ich glaube, sie stand sogar auf der ersten Themenliste, die wir hatten sofort. Aber irgendwie wurde sie immer wieder hinausgezögert. Aber ich glaube, das Warten hat sich gelohnt.
Ich hoffe das. Auf jeden Fall glaube ich, wenn man das Stichwort Märchen hört, denkt man eigentlich ziemlich schnell an sie, die böse Stiefmutter. Sie ist einer der Top-Bösewichte überhaupt, hat ihr schlechtes Image auch über das Märchen hinaus verfestigt und ist einer der klassischen Märchentropes. Kurzer Einschub für alle, die mit diesem Begriff nichts anfangen können. Ein Trope ist ein wiederkehrendes Motiv, Muster oder erzählerisches Element in Geschichten. Das kann in der Literatur sein, aber auch in Filmen und Serien. Dieses erzählerische Element wird vom Publikum sofort wiedererkannt. Anders gesagt, ein Trope ist eben ein Erzählmuster oder eine narrative Konvention. Mal ein paar Beispiele. In Thrillern ist es häufig der traumatisierte Ermittler, der ein schweres Schicksal zu verarbeiten hat. Im Fantasy-Bereich ist es der oder die Chosen One, also der oder die Auserwählte, in dessen Händen der Fortbestand der Welt liegt. Wir haben den weisen Mentor, denken wir an Gandalf in Der Herr der Ringe. Und im aktuell sehr gehypten Romance-Bereich sind gängige Tropes zum Beispiel Enemies to Lovers, also Figuren, die anfangs sich als Antagonisten gegenüberstanden, verlieben sich ineinander. Oder das Liebesdreieck kennen wir von Tribute von Panem bis zu Twilight.
Oder von uns dreien. Nein.
Bitte nicht. Setz jetzt hier keine fatalen Gerüchte in die Welt.
Nee, ich will meinen Ruf ja nicht ruinieren. Ich möchte mit euch in die Verbindung nicht gebracht werden.
Aber ich liebe euch doch beide.
Oh, wir dich leider nicht. Okay, schade.
Ja, siehst du, dass das Drama schon vorprogrammiert.
Ich sehe da Potenzial für eine neue Folge.
Ich würde sagen, wir machen mal schnell weiter. Denn wichtig ist, Tropes sind nicht auf ein bestimmtes Genre beschränkt, sondern tauchen überall auf. Es gibt aber natürlich bestimmte Tropes, die von bestimmten Genres besonders kultiviert werden. Ja, und wenn es ein Erzählmuster gibt, das das Märchen kultiviert hat, dann ist es wohl das von der bösen Stiefmutter. Ich würde sogar sagen, es gibt wenige Figuren, die so eng mit der Textsorte Märchen verbunden sind wie sie. Grund genug also, ihr endlich die volle Aufmerksamkeit zu schenken. Und ich sage die volle Aufmerksamkeit, weil natürlich war sie in über 100 Podcast-Folgen immer mal wieder Thema. Und natürlich hat sie in einigen Märchen eine entscheidende, oft auch sehr grausame Rolle gespielt. Und ich dachte zum Einstieg, schauen wir uns mal die Stiefmütter an, die wir in 119 Folgen Märchenpott so hatten.
Moment. Trommelwirbel für die Stiefmutter. Jetzt geht's los.
Soll ich oder wollt ihr mal sagen, an wen ihr euch so besonders erinnert?
Ja, also, natürlich an Schneewittchen.
Ja, ganz früh Frau Holle, also die Stiefmutter von der Goldmarie.
Mhm. Brüderchen und Schwesterchen.
Mhm. Die Weiße und die Schwarze Braut.
Sehr gut.
Der Wacholderbaum.
Of course.
Stimmt, genau.
Vielleicht die Stiefmutter schlechthin, Fragezeichen. Die drei Männlein im Walde hatte ich auch erwähnt als Variante von Frau Holle in Anführungszeichen. Und aber auch die Stiefmutter von Väterchen Frost.
Genau, ne? Sehr gut.
War Hänsel und Gretel auch eine Stiefmutter?
Ja, korrekt. Ja. Die schöne Vasilissa.
Aschenputtel.
Natürlich.
Rapunzel, wenn man die Zauberin, die das Kind entführt. Ja, sie heiratet nicht den Vater, aber in einem weitergefassten Sinne vielleicht.
Ja.
Ein Äuglein, zwei Äuglein und drei Äuglein.
Ja, stimmt, das habe ich vorgestellt. Ja.
Mhm. Waren das nicht aber alles drei ihre leiblichen Töchter?
Waren das die leiblichen Töchter?
Und die hat doch nur die Zweiäugige nicht gut behandelt, ne? Ich dachte, das wären ihre Leiblichen.
Das kann auch sein. Ja, vielleicht habe ich das...
Ich weiß nicht genau.
Aber das öffnet schon mal das Fass, was wir heute vollends aufstoßen werden, dass die Unterscheidung da gar nicht so einfach ist manchmal.
Wahrscheinlich ist das jetzt nicht mal vollständig, was wir hier aufgezählt haben. Aber ihr seht, Stiefmutter ist schon ziemlich oft dabei. Sie kommt im Märchen einfach super häufig vor. Und vor allem, eigentlich ist sie immer böse. Ja, und warum das so ist, welche Funktion das hat, was die Stiefmutter zu einer der Top-Märchenbösewichten macht und welche historischen und auch psychologischen Gründe dahinter stecken, all das schauen wir uns in der heutigen Folge mal genauer an.
Ja, und auch wenn ich gerade gesagt habe, dass die Machandelbohm- bzw. Wacholderbaum-Stiefmutter vielleicht mit die grausamste ist, weil das Schneewittchen-Märchen eigentlich viel bekannter ist und natürlich auch viel weitere Kreise in Popkultur und so weiter gezogen hat, haben wir die Stiefmutter aus diesem doch sehr bekannten Grimm-Märchen heute mal als Ausgangspunkt unserer Betrachtung herangezogen.
Ich glaube, die ist auch das Paradebeispiel, ja. Weil alle... glaube ich, sofort an dieses Spieglein an der Wand denken.
Definitiv. Also, die Stiefmutter-Beziehung zu Schneewittchen lebt nicht nur vom Kontrast. Fangen wir mit dem Positiven mal an. Sie sind beide schön. Schneewittchen ab einem gewissen Punkt eben, als sie 7 Jahre alt wird, also schon sehr früh, ist dann schon, wie es in der Ausgabe Letzte Hand heißt, dann 1000-mal schöner als sie.
Was ja eigentlich absurd ist, ein Kind mit einer erwachsenen Frau in Sachen Schönheit zu vergleichen, ne?
Total ist ja auch immer wieder Gegenstand aktueller Debatten. Also, ne, wenn dann irgendwelche Landtagsabgeordneten oder so in der Klasse waren und sagen, oh, die war bildschön, die 16-Jährige. Und dann man sich fragen muss, warum sexualisierst du gerade dieses Mädchen? Ja. Also, ekelhaft. Minderjährige Frau gibt's einfach nicht. Also, es ist halt ein Mädchen, ne?
Ja, genau.
Das aber ist ekelhaft. Definitiv. Aber das wird jetzt ein anderes Thema aufmachen. Kommen wir zurück zu Stiefmutter. Und Schneewittchen. Denn beide sind vom Charakter her ziemlich kontrastär. Schneewittchen ist halt fleißig, die kümmert sich ja schön um den Haushalt der Zwerge und was eine brave Frau so eben macht, haha, ne? Sie ist unschuldig, beziehungsweise ziemlich naiv. Jenny, zitier bitte.
Von Herzen gern.
So sieht's aus, genau. Wir haben uns ja damals in der Schneewittchen-Folge auch so ein bisschen über ihre Dümmlichkeit lustig gemacht. Wie gesagt, sie ist halt noch ein Mädchen eigentlich auch später dann. Die Stiefmutter, die böse Königin, ist eben halt stolz und hochmütig, so wird es auch im Urtext genannt. Sie ist neidisch, sie ist berechnend, sie ist skrupellos und auch das wird im Text genannt, sie ist gottlos. Ne? Also das totale Gegenprogramm zu dem kleinen, braven, frommen, lieben Schneewittchen. So, und damit fängt das Problem schon an. Das war von Anfang an so. Aber in der ersten Ausgabe von 1812 war es keine Stiefmutter. Es war Schneewittchens leibliche Mutter. Es gab auch sprachliche Unterschiede. Also in der ersten Ausgabe wurde sie noch blass vor Neid. Irgendwann, als sie dann auch schon Stiefmutter war, wurde sie dann eben gelb und grün vor Neid. Und Hass, Neid und Hochmut wuchsen, Zitat, wie ein Unkraut. Und Zitat, sie hatte Tag und Nacht keine Ruhe mehr. Also dieser Grundkonflikt, dieser Schönheitsrivalität hat sie halt von innen heraus vergiftet. Und dadurch wollte sie dann Schneewittchen vergiften, um sie aus dem Weg zu räumen. Also schön analog aufgezogen. Super Storytelling. Ist den Grimms gut gelungen. Nur der vergiftete Apfel steht ja ganz am Schluss. Es gab erstmal natürlich den Mordauftrag an den Jäger. Also ich meine, es ist schon krass genug. Sein Stiefkind, also die hat ja eigentlich auch versprochen, sich um das Kind zu kümmern. Und dann lässt sie es im Wald umbringen oder will es umbringen lassen. Es gelingt ja nicht, weil der Jäger Mitleid hat. Und weil sie sieht, Mensch, was man nicht selber macht, das muss man selbst tun, geht sie dann eben 3 eigenhändige Mordversuche. Einmal mit dem Schnürriemen, mit dem vergifteten Kamm, der übrigens nicht von Anfang an vergiftet war, und dem vergifteten Apfel. So, jetzt fragen wir uns erstmal, woher kommt dieser Hass eigentlich? Ich habe schöne Zitate gefunden. Der Spiegel ist, Zitat, die patriarchalische Stimme des Urteils. Gleichzeitig ist der Vater, wie so oft, Zitat, auffallend abwesend. Ist ja auch ein Running Gag hier.
Ist auch ein Trope, ne?
Zitat übrigens von Maria Tatar. Ja, woher kommt das? Dass aus diesem einen Aspekt eben dieser unglaubliche Hass, der in 4 Mordversuchen endet. Woher rührt der? Wir beziehen uns nochmal auf die Schönheitsfolge 96, 1 und 2. Schönheit war ein Hauptmerkmal einer Frau. Und egal, ob es jetzt die leibliche Mutter war, wie am Anfang oder später dann eben die Stiefmutter, Neid, Hass, Konkurrenz, unbegründete Angst, irgendwie da unterzugehen und von der Tochter oder Stieftochter eben in Anführungszeichen überholt zu werden, dass man zum alten Eisen getan wird und so weiter. Also ne, die Daseinsberechtigung verliert. So wie wir das bei den Katzen bei Drewermann hatten, ne, mit dem gestiefelten Kater, dass durch den Kapitalismus, durch die Werkstätigkeit die Existenz nur möglich ist, können wir das hier auf die Frau so beziehen, dass nur durch Schönheit eine Existenz eigentlich überhaupt erlaubt ist. Mhm. Weil wie das mit unschönen Frauen im Märchen ausgeht, erfahren wir auch immer wieder. Wie gesagt, später in der letzten Ausgabe letzter Hand war sie dann 1000-mal schöner, das Schneewittchen. In der handschriftlichen Fassung war sie sogar 100.000-mal schöner. Und in einer ungarischen Variante war sie immerhin 77.000-mal schöner. Also auch schon eine ziemlich hohe und recht konkrete Zahl.
Wir haben ja verstanden, sie ist halt super schön.
Ja, also in der finnischen Variante war sie, glaube ich, 5-mal schöner, was ja schon ausreichend genug ist. Ne? Aber es gibt da verschiedene Zahlen, die eben bis ins Fantastische gesteigert werden können. Da ist die 1000 dann vergleichsweise noch relativ mild. Die Stiefmutter traut sich aber nicht, wenn sie selbst aktiv die Mordversuche begehen möchte, das als sie selbst zu machen. Das spannt einen Bogen zu einem frühen Folgenthema von uns, Verkleidung nämlich. Sie verkleidet sich. Und Drewermann, der kommt heute nur kurz vor, deutet es so, dass durch diese Verkleidung quasi ein indirektes oder unbewusstes Handeln ausgedrückt werden soll, dass sie sich eigentlich vor sich selbst schämt und das irgendwie versucht zu übertünchen. Der Neid als wichtiger Antriebsfaktor ist also die Umkehrform einer gescheiterten Liebe. Also etwas Positives wird etwas total Negatives verkehrt. Und es ist ja auch ambivalent. Sie kommt da und will ihr etwas schenken. Diese schönen Gaben sind aber vergiftet. Und das kann natürlich wie im Märchen im wortwörtlichen Sinne sein. In der Realität aber dann auch, Mensch, ich schenke dir was. Und dann wird das so lange vorgehalten. Aber ich bin doch lieb zu dir. Ich habe dir doch geschenkt. Und dann wird das immer wieder aufs Butterbrot geschmiert. Und dann irgendwann kann man die schöne Vase oder was auch immer man dann geschenkt bekommen hat, nicht mehr sehen und schmeißt die vielleicht gegen die Wand oder so. Ne? Also das kann man auch auf eine durchaus realistische Ebene übertragen. Ja, und dann ausgerechnet am Ende der Apfel als Symbol der Liebe, der Fruchtbarkeit und ewiger Jugend. Wenn wir jetzt zum Beispiel an die Äpfel der Hesperiden oder auch die Äpfel der Iduna in der nordischen Mythologie denken, der Apfel als tolles Symbol wird dann ausgerechnet zu Schneewittchens Verhängnis. Hatte aber auch wieder dann gleichzeitig einen Bezug zum Sündenfall in der Bibel, also Adam und Eva. Auch wenn er natürlich nirgendwo steht, ne? Wer in Genesis mal einen Blick reinwerfen möchte, da steht nicht Apfel, da steht eine Frucht vom Baum der Erkenntnis. Aber in der Ikonografie, in der bildlichen Darstellung, in der Kunst und so, wir haben sofort, wenn wir an Adam und Eva denken, eben einen Apfel vor. Dann bin ich bei der Recherche auf die Frage gestoßen, ist Schneewittchen, wenn sie den Apfel annimmt, am Ende nicht selbst schuld? Denn sie lusterte den Apfel an, Zitat Ende. Die rote Hälfte steht für die Erotik und sie verliert gerade ihre kindliche Unschuld. Nein, natürlich nicht. Wir machen hier keine Täterin-Opfer-Umkehr.
Danke. Ne?
Ja? Ihr hättet die Blicke von Elena, das fange ich auch schon mit Ellie an, Elena und Jenny sehen müssen, wie sie quasi fast Zähne knirschten. Aber auf diese Frage bin ich gestoßen und natürlich muss sie verneint werden. Interessant, dass diese These aber vor gar nicht allzu langer Zeit noch von Wissenschaftlerinnen sogar auch behandelt wurde. Ne? Also, ja.
Aber das ist ja auch noch nicht lange so, ne, dass man über Täter-Opfer-Umkehr sich auch Gedanken macht.
Ja, so sieht's aus.
Genau. Und es schwingt ja auch immer ein bisschen mit, weil Schneewittchen ja immer als die Dumme gilt.
Ja.
Und man sich da ja drüber lustig macht und natürlich rein... Ja. Objektiv betrachtet ist es nicht so clever, was sie macht, aber wir haben das ja in der Folge damals auch gesagt, es hat halt diese didaktische Funktion. Sie ist natürlich auch super jung, super unerfahren. Es zeigt letztlich, sie hat keine Ahnung vom Leben. Aber wenn du sie natürlich darauf reduzierst, sie ist dumm, ist man natürlich schnell auch bei diesem Punkt.
Ne? Und die Stiefmutter will sie halt einfach umbringen. Da hört also jegliches Verständnis für irgendwas auf. Ne?
Ja.
Also ich glaube... Ihr konntet nachvollziehen, warum wir sie als Ausgangspunkt für unsere Folge heute gewählt haben. Ja, aber warum eben nicht die Stiefmutter von Hänsel und Gretel oder von den drei Männern im Walde oder von Aschenputtel oder vielleicht sogar vom Wacholderbaum oder Machandelboom? Darauf gehen wir später ein.
Ja, und dann würde ich sagen, mit dem im Hinterkopf und vielleicht dann auch so ein bisschen, dass wir sie als Vergleichsmoment immer mal heranziehen können im Laufe der Folge, können wir jetzt zum Märchen unserer letzten Märchenstunde kommen. Der liebste Roland.
Yes, the lovely Roland.
Aber der liebste großgeschrieben, ne? Im Sinne von Liebhaber oder wie auch immer, ne? Mhm. Nicht im Sinne von Liebseinder. Inwiefern der wirklich lieb ist, müssen wir vielleicht hinterher nochmal diskutieren.
Ja, über Roland
Lover himself.
Ich habe da so ein paar Zweifel anzumelden.
Ja, über Roland kann man viel diskutieren.
Ja, ist halt auch ein Kerl im Märchen. Ja. Kerle kommen halt nie gut weg.
Ja, leider irgendwie.
Okay, aber mal kurz hier Infos und Hintergründe. Der Lovely Roland hat den ATU 1119 Bettplatztausch.
Auch ein schöner Titel. Muss in die nächste Liste vom Best of ATU rein.
Ja, fand ich auch. Und 313 Die magische Flucht. Es steht in den Kinder- und Hausmärchen der Brüder Grimm an Stelle 56 und wurde in der ersten Ausgabe 1812 veröffentlicht. Es handelt sich um ein Zaubermärchen und wurde am 19.01.1812 von Henriette Wild aus Kassel Wilhelm Grimm erzählt, der es dann natürlich niedergeschrieben hat. Es ist aber nicht ganz klar, es kann auch sein, dass Dorotheas Schwester ihm das erzählt hat, nämlich Johanna Christiane Fulda. Das weiß man nicht so genau. Ja, in dem Märchen finden sich mehrere typische Motive. Der Bettplatztausch mit der ungewollten Tötung des leiblichen Kindes. Wobei ich erst gedacht habe, als ich Bettplatztausch gehört habe, weil Roland ja dann abhaut und sich in eine neue verliebt.
Ach so.
Weil er seine Frauen halt switcht.
Ja. Du hast viel zu sexuell gedacht, ja.
Das könnte auch der Titel von einer schlechten Liebeskomödie sein.
Ja.
Schon. Ja, auf jeden Fall. Ich sollte ein Buch schreiben. Ja, und als nächstes Motiv dann die Verfolgungsjagd mit Hilfe magischer Gegenstände. Da sind ja einmal die 7-Meilen-Stiefel von der Stiefmutter und dann auch der Zauberstab, den die Stieftochter dann ja entwendet.
Ja, sie hat ziemlich viele magische Gegenstände, ne? Also die ist ganz cool ausgerüstet, die Dame. Und sie kann ja auch noch in die Welt sehen, stand ja drin, ne? Also die hat schon ein paar Skills.
Ja, sie war halt eine rechte Hexe, wie es direkt zu Beginn heißt. Mhm.
Krasse Hexe.
Jenny, wenn du magst, weil mit Varianten sieht es nämlich nicht so super aus heute, würde ich vielleicht sogar ein bisschen schon was bei dir ergänzen, wenn du magst.
Auf jeden Fall.
Ich nehme dir hoffentlich nichts vorweg.
Ich bin auch durch.
Zu den ATUs hätte ich noch ein paar Sachen zu sagen, nämlich Hans-Jörg Uther hat in dem Handbuch zu den Kinder- und Hausmärchen der Brüder Grimm eben den ATU 1119 Bettplatztausch festgelegt, aber in dem deutschen Märchenkatalog ist er leider nicht aufgeführt. Fand ich etwas verwunderlich, weil dann hätte, wenn es auch das einzige Beispiel gewesen wäre, der liebste Roland, hätte das ja eigentlich auftauchen müssen.
Ja, ja.
Also es war 1115 tatsächlich da, nämlich Mordversuch mit dem Beil. Also ist auch relativ ähnlich. Als bekanntestes Beispiel gilt das tapfere Schneiderlein aus den Kinder- und Hausmärchen, weil der ja dann, nachdem er mit dem Riesen da Kontakt hatte, in der Höhle des Riesen übernachtet, im Bett schlafen soll, aber das Schneiderlein riecht schon die Gefahr, schläft in der Ecke und der Riese haut dann nachts mit der Stange auf das leere Bett und er überlebt es dann dadurch. Also auch wenn es kein Beil ist, aber eben dieses im Bett umgebracht werden ist da das, was es vereint, ne? Und dieses Motiv gibt es aber auch schon in der Bibel, im Alten Testament, im ersten Buch Samuel, Kapitel 19, Vers 13. Also ist schon ein ziemlich altes literarisches Motiv. Ja, und zur magischen Flucht, ganz klar hatten wir schon auch viele Beispiele, der alte Zauberer und seine Kinder zum Beispiel ganz prominent, aber auch den Fundevogel, wo die vor der Sanne, vor der Köchin weglaufen und sich dann in, jetzt kriege ich die Reihenfolge hin, ich glaube Strauch und Blume, Kirche und Krone und Teich und Ente verwandeln, wo dann ja die Sanne auch am Ende im Teich ertrinkt, weil die Ente sie runterzieht. Wir hatten aber auch die Wassernixe mit dem Spiegelberg, Kamberg, Bürstenberg war es, glaube ich, ne? Oder auch Petrusinella mit dem Korsett. Bullenbeißer, der immer wieder erwähnenswert ist. Dann komme ich direkt zur Adaption. Da sieht es nämlich auch nicht besonders gut aus. Es gibt ein Hörspiel mit SprecherInnen des Landestheaters Innsbruck, das an sich ziemlich nah am Text ist, aber am Ende dann doch etwas entscheidend von der Ausgabe Letzte Hand abweicht. Da ist irgendwie noch eine Spinne, die auf der Hochzeit auftaucht und dann die Stiefmutter ist, die quasi dann doch überlebt hat und dann irgendwie den Zauberstab wieder haben möchte, weil sie doch sich selbst haben, also der liebste Roland und ihre Stieftochter. Also die ist dann nicht tot nach dem Tanz im Dornbusch. Fand ich jetzt nicht so toll, ehrlich gesagt. Ich finde das Ende der Ausgabe Letzte Hand sinnvoller und märchenhafter.
Ja.
Ja,
ja gut. Dann gehen wir mal ins Eingemachte, würde ich sagen. Das Interessanteste für die heutige Folge ist natürlich die Rolle der Stiefmutter in Der liebste Roland. Doch bevor wir uns das gleich näher angucken und auch die Jenny dazu noch ein paar Punkte hat, lass uns ganz kurz über Roland sprechen. weil er ist der Titelgeber des Märchens. Aber eigentlich, wenn wir mal ehrlich sind, mal wieder geht es mehr um die Stieftochter. Sie ist die eigentliche Heldin der Geschichte, richtig?
Also eigentlich müsste das Märchen besser heißen, die fast geköpfte Stieftochter oder so.
Sowas, ne?
Mit der Schürze. Genau,
ja. Aber ich finde das sehr interessant, dass er echt einen Namen hat. Ich meine, das ist ja im Märchen schon was Besonderes, wenn eine Person einen Namen hat.
Und mal kein Hans.
Stimmt. Stimmt. Der liebste Hans wäre auch schön.
Es gibt ja schon der gescheite Hans. Der wird man nicht übermütig.
Und es ist insofern auch interessant, weil er ja gar nicht von Anfang an auch dabei ist. Also es startet ja einfach mit der Ausgangssituation, sage ich gleich was zu. Und wir haben erstmal nur diesen Konflikt zwischen Stiefmutter, Stieftochter und der leiblichen Tochter der Hexe. Und irgendwann heißt es dann, ja, und dann geht's zum liebsten Roland und erzählt ihm das. Also der kommt halt einfach irgendwie dann plötzlich so random da rein.
Also die Schürze ist anfangs wichtiger.
Genau, richtig. Also er ist ja eigentlich nicht mal das Objekt des Interesses oder sowas. Nee. Okay, ist halt ihr Lover, okay.
Die Stiefschwester weiß schon, warum sie lieber die Schürze als den Roland haben möchte.
Ich vermute das auch. Ja, fand ich auf jeden Fall bemerkenswert, weil dadurch täuscht das Märchen natürlich eine Richtung vor über den Titel, in die es eigentlich gar nicht geht. Mm-mm. Weil vom Titel her würdest du denken, okay, da geht es um den tugendhaften Roland, der irgendwelche Heldentaten vollbringt, Suchwanderung, bla bla bla. Aber nein, es ist die namenlose Stieftochter, die gebeutelt ist und wieder mal bis zum Ende durchhalten muss, bis sie, naja, den liebsten Roland heiraten darf.
Yay, Mazeltopf.
Aber ich habe mich gefragt, ist das wirklich einfach nur ein Arsch, der sie dann wirklich vergisst?
Weil nein,
sie
vergisst. Ich habe mir beim Lesen gedacht, da steht nämlich der Satz und er geriet in die Falsch, da habe ich mich schon innerlich aufgeregt. Ja. Da steht nämlich, er geriet in die Fallstricke einer anderen. Und dann denke ich mir, aha, jetzt wird der Frau auch noch die Schuld zugewiesen, dass er seine Alte da vergisst. Es geht gar
Zitat
nicht.
Zitat Shakespeare, Falschheit, dein Name ist Weib. So.
Aber ich habe mir dann gedacht, als es doch dann zum Schluss heißt, dass er quasi doch dann diese Erkenntnis hat, als er sie singen hört, habe ich mich irgendwie gefragt, ob das...
Sing weiter!
Nein, aber ob das auch irgendwie so eine Art Zauber war.
Ja, es klingt so ein bisschen so, ne?
Von dem er dann plötzlich befreit
ist. Ich finde, das passt nämlich auch noch dazu. Ja, das passt nämlich auch noch dazu. Er gerät in die Fallstricke und am Ende klingt es wie so ein Zauber, ja. Man kann das ja auch nur symbolisch nehmen. Er ist ihr halt erlegen. Er konnte halt wie, Mann, der Roland konnte einfach wieder nichts
dafür. Aber
es
klang für mich dann irgendwie in dem Moment so, als wären ihm dann plötzlich die Augen geöffnet worden. Ja. Und vorher war er halt in
Trance. Ja, weil sie ihn quasi behext hat. Ja.
Aber ist ja leider auch ein Topos in vielen Grimmschen Märchen. Ne? Also bei den 12 Jägern gibt es dann zumindest eine Begründung dafür, dass er beim Reiten vom Pferd gefallen ist und sein Gedächtnis verloren hat und dann irgendwann das wiederkommt. Aber ansonsten, finde ich, wird das eher unbefriedigend gelöst. Vom total. Storytelling her.
Ja. Ja,
mir fehlt da so eine entscheidende, entschuldigende Information.
Richtig, absolut. Deswegen ist er für mich einfach nur ein Arsch.
Ist so. Und deswegen reden wir auch nicht weiter über Roland. Wir gehen jetzt zu den entscheidenden Dingen, um die es in dem Märchen geht. Denn ich finde, das Märchen selbst ist schon vergleichsweise komplex. Mhm. Also es ist nicht einfach zu Ende, sondern wir haben ja hinterher noch was dann kommt und dann geht es noch weiter, aber da gehe ich auch gleich noch mal ein bisschen näher drauf ein.
Also eigentlich könnte es nämlich nach dem Tod vor der Flucht vorbei sein. Die heiraten und die Hexe, keine Ahnung.
Genau.
Weiß aber nicht, versinkt im Sumpf oder so.
Gehen wir vorher mal an den Anfang des Märchens zurück, denn die Ausgangssituation ist uns eigentlich sehr vertraut und sie ist auch wie immer schon sehr konfliktbeladen. Die Hexe, aka Stiefmutter, liebt ihre eigene Tochter und hasst die Stieftochter. Wir wissen ja, typischer Märchentrope, kennen wir. Warum das so ist, wird wie immer nicht erklärt, es ist einfach eine Selbstverständlichkeit. Und wir als Lesende sind so darauf trainiert, so vertraut mit dieser Figurenkonstellation, dass wir das ehrlich gesagt eigentlich auch nicht hinterfragen.
Nö, wir wundern uns überhaupt nicht. Ach ja, klar, die hasst die, weil ist so.
Genau. Also es ist irgendwie so eine märchenhafte Gesetzmäßigkeit, die keiner weiteren Erklärung bedarf. Ja, und der Konflikt, der die Handlung dann letztlich auslöst, beginnt mit einem scheinbar kleinen, sehr nichtigen Anlass, der Neid auf die Schürze. Finde ich auch wieder bemerkenswert im Hinblick auf die Frauenrolle, weil die Frau natürlich wieder komplett auf diese häusliche Tätigkeit reduziert wird, die interessanterweise ja dann auch von der in eine Blume verwandelte Stieftochter auch ausgeführt wird, freiwillig bei einem fremden Mann im Haus. I mean, okay. Ja, aber passt natürlich zum Erzähl-Dings. Ne? Also auch da ist es wieder sehr stringent. Und für das Thema unserer nächsten Folge können wir uns schon mal merken, es geht eigentlich natürlich nicht wirklich um diese lapidare Schürze. Es geht um dieses mächtige, sehr vernichtende Gefühl, das dahinter steht, der Neid.
Aber es ist ja der akute Auslöser und das ist schon entscheidend genug, finde ich. Ne? Weil für eine Schürze jemanden zu köpfen, ist ja, klingt erstmal absurd. Ne?
Total. Aber der Antrieb ist natürlich letztlich nicht diese Schürze, sondern dass diese Schürze scheinbar für irgendetwas steht, was so ein krasses Neidgefühl auslöst.
Naja, wahrscheinlich eben für die hausfräulichen Fähigkeiten. Wahrscheinlich ist wie bei Frau Holle die eigene Tochter faul und halt nicht weiblich genug, in Anführungszeichen. Ne? Oder wie bei Väterchen Frost dann, solange die Tochter, die irgendwie hübsch ist im Zweifelsfall, und noch eben den Haushalt schmeißen kann und noch gebärfähig ist am besten, dann wird die zuerst weggeheiratet und die leibliche Tochter bleibt halt übrig oder wird gar nicht genommen. Also genau.
Was im Hinblick auf den Aufbau des Märchens noch interessant ist, ist, dass wir eigentlich so eine Abfolge von Episoden haben. Wir haben diese Ausgangssituation, dann haben wir die Flucht, dann haben wir die Verfolgung, dann haben wir die Verwandlung, dann haben wir noch den Tod der Hexe und wie du gerade sagtest, da könnte eigentlich Ende sein.
Spätestens da, ja.
Richtig, weil eigentlich der Spannungsbogen ja auch so ist, dass man sich nicht fragt, boah, schaffen sie es der Hexe zu entkommen? Denn das ist halt ein Trope. Wir wissen, das Gute siegt im Märchen immer. Es geht mehr um das Wie. Und das ist ja interessant, weil wir davon ausgehen, dass wir mit dem Tod der Stiefmutter, der Antagonistin, das Ende der Geschichte haben. Und das ist es eben nicht.
Um nochmal die Parallele zu Schneewittchen zu ziehen, da endet es ja genau so. Und genau. Die Stiefmutter tanzt ja auch sich zu Tode, richtig, wenn auch in glühenden Pantoffeln. Richtig. Aber dann ist halt Schluss und richtig. Prinz, Prinzessin heiraten, glücklich, ja. Ende, Bums, aus. Ne?
Genau. Und hier ist dieses Ende zum einen der Höhepunkt der Geschichte, würde ich sagen, zum anderen aber auch der Wendepunkt. Mhm. Denn mit dem Ende der Hexe ist die Geschichte eben noch nicht vorbei. Das Märchen geht in eine weitere Handlungsebene, nämlich Roland vergisst seine Geliebte, Upsi, und damit entsteht ein neuer Konflikt, der eigentlich ja nichts mehr mit der Hexe zu tun hat.
Nee.
So, das heißt, dieser Teil verlängert die Geschichte und prüft natürlich nochmal die Treue und damit die Tugend der Figuren, beziehungsweise eigentlich nur der Stieftochter.
Und der Roland hat sie ja nicht mehr gerettet. Also, er hat ihr den Tipp gegeben, dass sie den Zauberstab klauen sollen, aber gezaubert hat die ja selber.
Richtig.
Also, ganz schwaches Männerbild.
Ganz schwach, Roland. Ganz schwach, Roland. Ganz schnell weiter gehen wir auf die inhaltliche Ebene. Auch da haben wir wieder einen Trope, den wir sehr gut kennen. Denn zu Beginn schon steht der Gegensatz zwischen Gut und Böse, die auf klare, bestimmte Rollen verteilt sind. Einmal die Stiefmutter oder Hexe, die das Böse verkörpert und für Neid und Zerstörung steht. Die eigene Tochter, ebenfalls böse und neidisch, aber sehr passiv und eigentlich nur so ein Side-Fact. Und natürlich die Stieftochter, schön, gut und unschuldig. Also wir bewegen uns hier komplett in vertrauten Gefilden. Moralische Eigenschaften spiegeln sich im Äußeren. Schönheit steht für Reinheit und moralische Güte. Denken wir auch da wieder an unsere Doppelfolge zum Thema Schönheit im Märchen.
Ich finde, die Stiefschwester ist hier insofern bemerkenswert, weil sie halt einfach so schnell stirbt und gar nicht mehr dann vorkommt. Sonst ist sie ja eher Mithelferin oder wie auch immer. Hilft dann bei Brüderchen und Schwesterchen der Stiefmutter, die im Bad zu ersticken. Oder schmeißt dann bei die Weiß und die Schwarze Braut die gute Tochter aus der Kutsche in den Fluss und so weiter. Und hier ist das mal völlig anders. Mhm. Das ist ein bisschen überraschend, finde ich.
Total.
Ich fand nur krass, wie kann man denn dann nachts so tief pennen, wenn man weiß, dass der Stiefschwester der Kopf abgehackt werden soll. Das ist schon crazy, ja, oder?
Total. Aber da sieht man natürlich Blut auch, ne? Diese Blutsverwandtschaft. Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Also sie ist genauso verdorben wie ihre Mutter schon. Ne? Und so von Neid zerfressen. Und Neid ist hier halt wirklich...
Sie träumt von der schönen Schürze wahrscheinlich.
Ja, ne? Also es ist ja völlig absurd, dass du ein materielles Gut, was du wahrscheinlich, wenn wir bedenken, Frauenrolle, du kannst selber nähen, du kannst selber dir da irgendwas zusammenklöppeln. Nein, es muss genau das sein, was sie hat, weil sie darf nichts besitzen, was ich habe.
Ja, weil sie es wahrscheinlich eben nicht kann. Sie kann eben nicht nähen oder klöppeln. Ne?
Ja, genau, das kann natürlich auch sein. Auf jeden Fall führt hier der Neid eben zu dieser extremen Konsequenz, dem Mordversuch. Ja, auch da Schneewittchen lässt grüßen. Gehen wir mal zur Hexe. Seit Folge 22 ist ja die Figur der Hexe uns sehr vertraut und sie ist ähnlich wie die Stiefmutter eine klassische Antagonistin. Die Verschmelzung von Hexe und Stiefmutter, wie sie hier in diesem Märchen stattfindet, zu einer Person, macht beide noch gefährlicher. Also wir haben hier quasi so eine Art Mutation, wenn wir so wollen. Und das ist ja auch durchaus märchentypisch, dass die böse Stiefmutter oft mit Zauberkräften, mit bösen Zauberkräften ausgestattet ist.
So ein vergifteter Apfel macht sich ja auch nicht mit Hausmittelchen, die man so in der Küche hat.
Wir werden da wahrscheinlich im Laufe der Folge noch drauf eingehen, aber das halten wir an der Stelle jetzt vielleicht schon mal fest. In dieser Funktion verkörpert die Stiefmutter oder auch die Hexe eine pervertierte Mutterrolle. Ne? Sie liebt nur ihr eigenes Kind, ist also damit ja irgendwie total selbstsüchtig. Sie hasst das Stiefkind, sie begeht einen Mord. Ironischerweise tötet sie dann am Ende ihre eigene Tochter. Und das ist natürlich eine sehr große Symbolkraft, die da drin steckt. Das Böse zerstört sich selbst. Also die Gewalt, die gegen andere gerichtet wird, kehrt zum Täter zurück. Auch das haben wir sehr häufig im Märchen. Genauso ist es mit dem nächsten Punkt, wenn wir uns mit dem Thema Flucht und Verwandlung beschäftigen und den Kampf um die Identität, der damit einhergeht. Denn das Mädchen verwandelt sich auf ihrer Flucht ja in mehrere Gegenstände, Lebewesen. Ne? Wir haben Ente und der Roland wird zum See, wir haben Blume und Spielmann, wir haben diesen roten Stein und am Ende dann auch wieder die Blume. Damit zeigt sie natürlich, das passt eigentlich auch ein bisschen wieder zur Verkleidungsfolge, Sie verneint ihre wahre Identität. Ja. Im Kern bewahrt sie sich aber ihr gutes Herz.
Ja, oder sie probiert sich halt in der Welt so ein bisschen aus, richtig, wenn wir das so deuten wollen.
Ne? Genau, denn letztlich ist es ja ein Schutz durch Anpassung. Ja. Und das zeigt natürlich, sie lernt flexibel zu sein. Sie lernt, sich auf Gefahren und Herausforderungen einzustellen. Sie entwickelt so einen Überlebensinstinkt. Und letztlich spricht es natürlich auch für ihre Klugheit. Ne? Und auch da sehen wir wieder mal, das Gute überlebt hier eben nicht durch Stärke, weil ihre Zauberskills viel krasser sind als die ihrer Stiefmutter, sondern sie ist intelligent und anpassungsfähig. Und das sind Eigenschaften, die einem im Leben natürlich auch ganz gut voranbringen können. Ja, dann haben wir diesen tragischen Teil in der Geschichte. Die vergessene Liebste, beziehungsweise die Prüfung der Treue. Ne? Das ist ja der zentrale Wendepunkt der Geschichte. Du denkst, boah, jetzt habt ihr diese krasse Hexe, die wirklich schon ziemlich gefährlich und blutmordend durch die Gegend zieht, überwunden. Und dann vergisst er einfach seine Geliebte, mit der er all diese Gefahren überstanden hat.
Vor allem sie wird geprüft, das regt mich halt immer am meisten auf. Er kann da rummachen, mit wem er will. Und sie wird geprüft. Nein, ihre Treue ist wichtig.
Ja.
Vielleicht war er traumatisiert, so als Versuch einer Entschuldigung.
Ja, er hatte eine schlechte Kindheit.
Ja, genau.
Da war auch wieder die Mutter schuld.
Wer sonst?
Immer die Frauen. Ja, aber was natürlich interessant an der Sache ist, ist, dass uns als Lesende dieses Happy End, was wir da wirklich erwarten, eigentlich entzogen wird. Mhm. Wir denken, Hexe tot, alles gut, aber nein, es kommt wirklich
ausnahmsweise. The witch is dead,
ja. Genau. Es kommt endlich mal eine unerwartete Wendung. Und das kennen wir ja bereits so ein bisschen aus der Folge zum Thema Liebe, als wir über Liebe im Märchen gesprochen haben. Es ist eben nicht immer sofort alles gut. Ne? Christian, du hast das sehr oft immer gesagt, oft wird die Liebe im Märchen auf die Probe gestellt und nicht nur bevor sie heiraten, sondern erst danach. Viele Märchen hören da zwar auf, aber in den Märchen, wo es weitergeht, ich glaube beim singenden, springenden Löwenäckerchen ist das auch
genau,
so zum
und
Beispiel.
Auch bei, sag schnell, das Mädchen ohne Hände.
Genau.
Da war das ja noch krasser.
Da war das noch krasser, genau. Und wenn es dann weitergeht, dann zeigt sich, nee, es ist nicht, sie liegen nur den ganzen Tag im Bett und können die Finger nicht voneinander lassen, weil sie sich so sehr lieben. Sondern da kommen dann noch viele, viele weitere Schwierigkeiten auf sie zu. Das heißt, die Geschichte betont hier natürlich auch wieder Treue als höchste Tugend. Ne? Halte durch, dann wird am Ende doch alles irgendwie gut.
Aber vielleicht, um es doch noch ein bisschen positiv, wenn auch nicht für Roland zu wenden.
Roland ist eh
ist es vielleicht doch so eine Warngeschichte auch für junge Frauen oder Mädchen. Mensch, das gibt's halt auch. Ne?
Mhm.
Und wenn das passiert, dann überleg dir gut, wie du handelst. Ne? Und ob dann wirklich dieses Ausharren bis zum Schluss und er will mich wiederhaben, dann das Klügste ist, ist eben halt die Frage. Ne?
Aus biedermeierlicher Sicht wahrscheinlich schon.
Natürlich, ne?
Damaliges Frauenbild, aber ja,
vielleicht hatte er sie ja durchaus auch vorher schon gepflückt, ne, um in der Metaphorik zu bleiben. Ne, und dann muss sie natürlich bei ihm bleiben, weil geht ja nicht anders.
Richtig. Aber ja, ich glaube auch, dass da so ein bisschen auch dieses warnende Element eine Rolle spielt. Dann haben wir die Stimme als Zeichen der wahren Identität. Am Ende erkennt Roland seine Geliebte ja nicht durch ihr Aussehen, ihr schönes Aussehen, sondern durch ihre schöne Stimme, weil sie singt. Und das ist natürlich sehr symbolisch, passt eben auch zu diesem Weg zur eigenen Identität, denn das eigene Ich ist stärker als die äußere Erscheinung.
Ist ja auch so wie bei Ariel von Disney,
ja, genau.
Wo dann die Muschel mit Ariels geklauter Stimme zerbricht und dann die Vanessa, also die verwandelte Meerhexe, dann die Stimme los ist und Ariel wieder singen kann und dann der Zauber, ne, durch die, das sieht man ja an Eriks Augen, dann vorbei ist, also diese Blendung im wahrsten Sinne des Wortes und erkennt er sie halt als seine Retterin. Und so habe ich mir das jetzt auch.
Ich mir auch. Ich musste da voll dran denken.
Auch wenn das natürlich dann nicht unbedingt für die andere Frau, die ihn da in ihre Fallstricke lockt, eben spricht. Ne? Aber
das Wichtige ist auf jeden Fall hier, diese Stimme ist halt ein Rückbezug zur Schönheit. Es ist damit auch ein Rückbezug zum Anfang, wo ja gesagt wird, die ist schön, die Stieftochter und so weiter. Und es betont eben nochmal, die Schönheit ist halt nicht äußerlich, sondern innerlich und wird durch ihre Stimme quasi hörbar.
Aber Stimme ist ja auch Identität. Also natürlich. Ich habe eine Stimme, ne? Ja. Also das, hallo, hier, ich bin ich und hör mich bitte, ne?
Ja. Ja, und dann haben wir noch einen Punkt, der auch sehr auffällig und wichtig in diesem Märchen ist und der eigentlich aber auch natürlich ein bisschen dazu beigetragen hat, dass wir von diesem Märchen so begeistert waren, nämlich die Grausamkeit. Der liebste Roland wäre durchaus auch ein Märchen gewesen, das sich sehr gut in unserer Folge FSK 18 zum Thema eben Grausamkeit im Märchen gemacht hätte. Aber wie wir in dieser Folge ja gelernt haben, ist Gewalt oder Grausamkeit, Brutalität im Märchen nicht willkürlich. Es geht nicht um den bloßen Schockeffekt, es geht nicht um Gore oder Exploitation, sondern das Ganze hat eine Funktion und das ist auch beim liebsten Roland so. Und jetzt wühlen wir uns mal so ein bisschen durch die Blutlache. Würde ich sagen.
Jawohl.
Und wir beginnen mit einer der brutalsten Szenen, die wir schon relativ früh zu Beginn des Märchens haben. Die Hexe schlägt mit einer Axt den Kopf ab und dabei tötet sie versehentlich ihre eigene Tochter. Das ist einfach schon ziemlich heftig.
Ich finde das auch, ich will jetzt nichts vorwegnehmen, aber ich finde das auch sprachlich halt so krass, weil es ist ja Hieb und Hieb.
Ja, danke, genau. Das ist eben entscheidend. Sie trifft nicht die Tochter so, dass mit einem Mal der Kopf ab ist, sondern sie stochert da ja wirklich drin rum. Das heißt, da gibt es ziemlich viel Matsche.
War ja auch dunkel.
Das voll auch Massaker.
Ja.
Ja.
Ja. Zeigt die Grausamkeit der Hexe, zeigt die Grausamkeit dieser Tat, steigert die Dramatik der Handlung und markiert eben auch den Start zur Fluchtgeschichte. Denn wenn die Stieftochter dann sagt, boah, wenn die rausfindet, dass ich das nicht bin, da kann man wirklich nachvollziehen, dass sie das Bedürfnis hat, wir müssen hier weg.
Naja, und sie weiß ja wirklich, sie hat nicht grundlos eine im wahrsten Sinne des Wortes Todesangst, ne?
Ja. Aber krass finde ich, also ich hätte irgendwie logisch gefunden, dass sie schon an dem Punkt, wo sie das erfährt, dass die Stiefmutter das vorhat, verschwindet. Also
aber irgendwie, sie durfte ja nicht das Haus verlassen, sie wurde ja gefangen gehalten.
Genau. Ja, das stimmt, aber irgendwie trotzdem finde ich sie deswegen sehr mutig und überhaupt gar nicht passiv, sondern wirklich handeln, weil ich meine, sie ist ja auch gar nicht panisch oder so, ne? Also ich würde mir vorstellen, ich wäre total panisch, ich könnte nicht mehr nachdenken, ich würde mir denken, oh Gott, ja, die hat mir den Kopf
ab. Das Märchen.
Aber dass sie dann wirklich so reagiert und sagt, nee, ich mache das jetzt so und dann schiebe ich die davor und dann lege ich mich dahinter, das ist schon.
Ja, und das finde ich eben so krass, also das Märchen baut die, dafür das Märchen ja nicht so detailliert beschreiben, baut das Märchen diese Situation, in der sie ist, schon ziemlich krass auf, wenn man mal drüber nachdenkt, weil es sagt ja, nein, und sie durfte nicht aus dem Haus und dann musste sie sich erstmal da hinlegen und du denkst, okay, krass, wie kommt die da jetzt raus?
Weil und sie weiß, dass sie eben traumatisiert wird, weil also sie wird ja in dieser Nacht wahrscheinlich nicht geschlafen haben wie ihre Stiefschwester.
Richtig.
Und dann, das ist ja auch.
Du hörst
das, wie das.
Natürlich.
Und irgendwann fließt das Blut und es wird warm und so weiter und so fort. Und ja, genau, ja. Richtig. Und dann.
Und natürlich noch die Angst, bitte lass sie jetzt nicht sofort sehen, dass sie die falsche hat, weil dann wird sie vielleicht nicht einfach nur zerhackt, sondern dann kommt vielleicht noch was ganz, ganz Schlimmeres auf sie zu.
Sicherlich auch ein Grund, warum dieses Märchen bislang nicht verfilmt worden ist, ne? Also ist kindgerecht ja überhaupt nicht zu lösen und auch selbst für Erwachsene stelle ich mir das schwierig vor.
Also ich mir nicht. Ich verweise nochmal auf meinen Wunsch, dass wir einige Märchen wirklich mal als schönen Horrorfilm inszenieren würden. Also das hätte mal was.
Ja, wie sie da mit dem betroffenen Kopf von Zimmer zu Zimmer geht und so.
Mega.
Also ja, also, okay.
Ich hätte da schon Ideen.
Ja. Aber also, kann ich mir jetzt nicht so als Deva-Kostüm-Schinken vorstellen.
Nein.
Aber deswegen finde ich die Stieftochter halt auch so krass,
ja,
die weil die dann wirklich den Kopf nimmt und damit dann noch durch das Haus läuft. Ja. Das ist schon heftig.
Ja,
ja. Ja, es ist dann halt ja auch eine stille Rache irgendwie, ne?
Ja, schon.
Glaube ich. Also, dass sie an der Nase herumführt, erst dahin und dann.
Ja, aber dann ist die Frage, so krass traumatisiert scheint sie dann irgendwie auch nicht mehr zu sein. Normalerweise wird man sich denken, okay, die Stiefmutter ist raus. Da ist jetzt dieses Gemetzel, was sie hinterlassen hat. Jetzt muss ich hier weg. Nee, ich nehme erstmal den Kopf und laufe damit rum. Also die ist schon krass
drauf. Ja, auf jeden Fall. Ja.
Also schon. Ja, und da sind wir eigentlich dann bei dem nächsten, den Blutstropfen. Die sie ja zurücklässt, quasi drei Stück als Mahnmal dieser Tat. Und das ist natürlich zum einen dieses magische Element, was da auch reinkommt, weil sie sprechen können.
Wie bei der Gänsemagd, die drei Blutstropfen, wenn auch im anderen Kontext. Ne?
Genau. Es ist aber natürlich auch so ein bisschen was, was Täuschung und Zeitgewinn bei der Flucht bringt. Und es ist die Verbindung zwischen Leben und Tod. Und Blut ist natürlich Symbol für Leben, Opfer, Schicksal. Und es erinnert halt ständig an diesen Mord, den die Stiefmutter begangen hat.
Und auch da wieder im Bibelbezug, ne? Also Kain und Abel, das Blut deines Bruders schreit zum Himmel.
Und es ist natürlich auch irgendwie eine Erinnerung an diese ungeheuerliche Tat, weil der Mord an dem eigenen Kind, das ist eigentlich, würde ich mal sagen, so ziemlich mit das Schlimmste, was unsere Moralvorstellungen hergeben.
Kennen wir ja auch schon aus dem Däumlingsmärchen, ne? Wo der Menschenfresser, der Oger, da seinen Töchterchen dann die Kehle durchschneidet. Ne?
Ja. Dann haben wir den Dornbusch, wo Gewalt als gerechte Strafe eingesetzt wird. Auch eigentlich eine sehr heftige Szene. Ne? Wir haben wieder hier dieses Geigenspiel, erinnert so ein bisschen hier an unser keltisches Märchen, wo der auch gespielt hat und alle tanzen Kabinette, und wehrlos sind. Genau. Die Hexe muss halt immer tanzen und tanzen und tanzen. Und das ist an sich ja schon ein gewaltsamer Akt. Wir haben da ja in unserer Folge auch drüber gesprochen, als es um keltische Märchen ging. Ja. Also wenn jemand einfach blind das tun muss, was du willst, nur weil er da eben auf dieser Geige spielt. Sie ist komplett fremdbestimmt, sie ist wehrlos, sie kann sich nicht mehr wehren. Ihre Macht ist vorbei.
Wie bei der Jude im Dorn in der Nationalsozialismus-Folge das auch. Ne?
Ja, und während sie tanzt, zerreißen die Dornen ihre Kleidung, sie wird blutig gestochen und schließlich stirbt sie. Also wir haben ja wirklich eine Steigerung. Sie ist nicht sofort tot. Mhm. Man bricht erst ihren Willen, dann wird sie entblößt. Ne, das kennt man durchaus auch von historischen Hinrichtungen. Mhm. Also sie steht wirklich nackt und gedemütigt da, kann sich nicht mehr schützen. Es wird klar gezeigt, dein wahres Wesen ist schlecht und das kann jetzt hier quasi jeder sehen. Nacktsein spiegelt aber natürlich auch Verletzlichkeit, Wehrlosigkeit wieder und damit genau das, was sie in dem Moment ist. Also da ist eigentlich in diesem Moment vielleicht, wo man denkt, hier könnte Menschlichkeit durchkommen. Aber nein, sie wird dann von den Dornen blutig gestochen, das ist eine Form der Folter. Und erst dann, am Ende, dann stirbt sie. Das heißt, wir haben diese typische Dreiteilung im Märchen hier auch auf diesen Bestrafungs- und Sterbeprozess übertragen.
Und beide sind beteiligt. Also der Roland, weil er eben weiterfiedelt. Und
das ist der Punkt.
Die Tochter noch näher dran eben als Busch. Ne?
Ja, also sie stirbt quasi durch ihre Stieftochter. Mhm. Sie wird also von der gerichtet, die sie eigentlich ursprünglich am Anfang mal selbst töten wollte.
Aber die Analogie ist ganz klug gemacht, finde ich, weil es ging ja anfangs um die Schürze, um ein Kleidungsstück und dann wird die Kleidung aber weggenommen. Du wolltest mir meine Kleidung nehmen und das Leben und jetzt mache ich das genauso bei dir, damit du mal siehst, wie das ist. Ne? Also ist Auge um Auge, Zahn um Zahn eigentlich.
Schon, ne? Aber es ist erzählerisch schon sehr stringent und gut gemacht. Da definitiv. Muss man die Grimms wirklich mal loben. Und wir haben natürlich auch das, was uns ja auch so ein bisschen befriedigt. Die Machtverhältnisse haben sich umgedreht. Anders als bei der Stiefmutter verurteilen wir das in diesem Fall aber auch gar nicht. Denn die Gewalt ist hier ein moralisches Mittel. Und eigentlich, ja, ich will nicht sagen krasser als das Kopfabschlagen. Weil wir haben ja gerade schon gesagt, offensichtlich schlägt sie ja mehrmals zu, weil sie nicht richtig trifft. Aber der Tod der Hexe ist schon mit dieser sich steigernden Gewalt ein sehr langer und qualvoller Tod. Das ist schon eigentlich nicht in Ordnung, aber irgendwie für uns Lesende geht es in Ordnung, weil wir eben diese klare Zuteilung von Gut und Böse machen.
Aber auch da sieht man mal wieder, wie man doch hinterfragen muss, weil man in seinen Mustern, Märchenmustern so gefangen ist, wie gut die Guten am Ende wirklich sind. Ne?
Richtig.
Und wie bei Rumpelstilzchen, wie böse die Bösen am Ende wirklich sind. Also hier die, bei der Hexe, bei der Stiefmutter ist, glaube ich, nicht viel zu retten. Die ist einfach schon krass drauf.
Ja,
ne?
Ja.
Aber bei allem Verständnis, wie auch immer, wobei das vielleicht fast schon zu viel ist oder all der Nachvollziehbarkeit, dass sie eben dies und jenes da durchleben musste und es wäre ihr auch an den Kragen gegangen, im wahrsten Sinne des Wortes. Inwieweit das dann aber diese umgekehrte Analogie dann zulässt als Rache Bestrafung ist, dann auch für die biedermeierliche Moral vor allen Dingen schon schwierig. Ne?
Finde ich auch. Mhm.
Es ist ja Selbstjustiz.
Ja, definitiv.
Genau. Und das ist auch das, was das Märchen eben auch komplex macht. Nicht nur von der Erzählstruktur oder vom Inhalt her, sondern auch von seiner Moral. Weil wir haben ja auf den ersten Blick natürlich ganz klare, typische Märchenbotschaften. Das Gute siegt, Treue wird belohnt, Liebe ist Arbeit und ja, das ist eine Suchwanderung auf dem Weg zur eigenen Identität. Am Ende findet sie heraus, wer bin ich. Aber wenn wir jetzt wirklich mal sagen wollen, wer ist diese Stieftochter eigentlich? Ja, so gütig, schön und unschuldig? Nee, ist sie eigentlich irgendwie nicht. Und das finde ich an dem Märchen sehr, sehr spannend und deswegen finde ich das Märchen sehr bemerkenswert.
Sie hat es nicht anders vorgelebt bekommen, ne?
Könnte man eventuell auch
wieder. Aber trotzdem ist sie nicht passiv. Na, wir haben ja auch oft, dass sie das vorgelebt bekommen haben, das Schlechte, aber dann passiv in ihrer Rolle sind und die ist ja überhaupt nicht passiv.
Nee, überhaupt nicht. Aber das ist ja generell an Stiefmüttern auch bemerkenswert. Stiefmütter sind niemals passiv. Und je aktiver Frauen im Märchen sind, desto öfter, das haben wir auch schon mal festgestellt, haben sie die Tendenz, auch böse zu sein.
Ja, und weil sie eben ihr Rollenbild verlassen
quasi. Richtig. Mhm. Und die Stieftochter hier in dem Märchen verlässt das Rollenbild auch, finde ich. Ja, also auf jeden Fall. Sie hört mit an, was passiert. Sie rettet sich quasi selbst. Sie geht zum Roland und sagt, komm, wir müssen abhauen. Sie ist das, die die Verwandlung durchführt. Sie ist diejenige, die den Roland wieder zurückerobert.
Ja, aber letztlich hängt sie sich trotzdem an ihn, weil sie offensichtlich irgendwie, weil sie ja nie Liebe von dieser Stiefmutter erfahren hat, dann ja, doch irgendwie einen Ersatz in ihm sieht. Ne?
Ja.
Und ob das dann die Grundlage für eine gute Beziehung ist, ist eben die Frage. Ne?
Ja. Und bei so einem Typen.
Hallodri, ja.
Genau. Ja, auf jeden Fall aber auch eine spannende Figur. Also bevor wir jetzt vielleicht nochmal auf die Stiefmutter eingehen, die Stieftochter hat es auch in sich.
Ja, überraschend viele Grauzonen, finde ich, für ein Volksmärchen.
Ja, finde ich auch.
Wir nennen das Märchen um in der arschige Roland. So, ich gehe mal kurz auf die Stiefmutter nochmal ein. Und zwar beginnt das Märchen mit, es war einmal eine Frau, diese Frau war eine Mutter. Und das war die erste Fassung der Brüder Grimm. Und diese wurde danach noch zweimal geändert, nämlich in die Alte und danach in die alte Hexe.
Ja, und das ist interessant, wo du jetzt sagst, die Alte, das wird ja als Synonym für sie auch in der Fassung benutzt, die wir eingelesen haben. Also sie ist Hexe, wir wissen, sie ist aber auch die Stiefmutter und dann wird immer gesagt, die Alte. Also da merkst du, dass darüber auch sowas Abwertendes transportiert wird.
Ja, und alt auch gleichzeitig mit hässlich dann irgendwie konnotiert werden soll. Ne?
Genau, und als Gegensatz natürlich zu der jungen und schönen Stieftochter. Ja.
Und das knüpft jetzt total an das, was du gesagt hast, Christian, zum Anfang bei Schneewittchen, weil es eben am Anfang die Mutter war und nicht die Stiefmutter. Und letztendlich hat es nicht zu der Moral gepasst, die damals vorherrscht und die Grimms auch haben. Ich weiß nicht, ob ich jetzt dir zu viel vorwegnehme, aber deshalb konnte die Grimms eben auch nicht die Mutter ihre Tochter umbringen lassen und haben sie dann eben zur Stiefmutter gemacht. Ja, was würdet ihr sagen? Sollen wir das jetzt schon machen, so in puncto Grausamkeit? Wie würdet ihr die einordnen, wenn wir jetzt sagen, hier so Skala von 1 bis 10? Nee,
lass uns vielleicht am Ende, habe ich gedacht. Also ich habe mir, fürs Ende habe ich mir auch geschrieben.
Stiefmutter-Ranking.
Stiefmutter-Ranking wäre es die krasseste.
Das ist schon schwierig.
Ja, wirklich. Aber dann haben wir noch...
Top 3 wird das, glaube ich, echt schwierig.
Es wird schwierig, ja. Ne? Aber dann dachte ich, haben wir jetzt auch noch ein bisschen Zeit, darüber nachzudenken, oder?
Ja, okay.
Genau, aber letztendlich ist das eben, was in vielen Märchen passiert ist, man hat aus der Mutter dann die Stiefmutter gemacht.
Da Hänsel und Gretel, Frau Holle, ne? Da kennen wir. Also ich glaube, in der Frau Holle-Folge haben wir da auch schon mal drüber gesprochen oder zumindest in unserer Live-Folge haben wir das erwähnt.
Ich werde da später noch mehr zu sagen.
Habe ich mir schon gedacht. Also
mach weiter, Jenny.
Weiter geht's. Genau, und wir müssen jetzt, wir haben sie jetzt schon so oft genannt, deswegen müssen wir jetzt einmal klären.
Kommen wir zum Höhepunkt der Folge.
Zu meiner Frage, was ist eine Stiefmutter?
Jenny hat eine Frage.
Stiefmutter bezeichnet die spätere Partnerin eines Elternteils.
Und nach damaligem Familienverständnis eines männlichen Elternteils, also des Vaters. Ne? Gleichgeschlechtliche Ehe wird damals nicht vorgesehen.
Genau. Und es geht natürlich auch andersherum. Wenn der Vater stirbt, dann gibt es einen Stiefvater. Mit den Kindern aus der vorherigen Partnerschaft besteht also keine leibliche, sondern eine soziale Beziehung. Etymologisch gesehen steht der Begriff Stiefverwandt im Gegensatz zu Blutsverwandt. Also da haben wir natürlich dann auch schon einen krassen Unterschied in der Stellung.
Und das macht es dann besonders pikant, dass das Blut in dem Märchen so eine krasse Rolle spielt. Ne?
Ja.
Blut ist dicker als Wasser. Ja. Ja, der Bestandteil Stief bedeutet ursprünglich beraubt. Also, dass die Stiefmutter dem Kind das Mütterliche raubt oder vorenthält.
Ja, es kann aber auch so gedeutet werden, dass das Kind der leiblichen Mutter geraubt wurde. Also das geht beides. Ist umstritten, weil die Stiefmutter jetzt eben auch durch Märchen, um schon mal ein bisschen zu spoilern, eben so einen schlechten Ruf hat, wurde das denn etymologisch nachträglich vielleicht ein bisschen reininterpretiert.
Genau, und das Wort impliziert also, dass kein guter Mutterersatz da ist. Ist also schon direkt negativ besetzt. Ich fand es sehr interessant, dass Wikipedia sogar einen Unterpunkt dazu hatte, Stiefmutter im Märchen. Das ist mir noch nie aufgefallen, dass bei irgendwelchen Dingen da ein Unterpunkt ist. Und deswegen zeigt es nochmal, wie wichtig und vielleicht auch wie geprägt die Märchen die Rolle der Stiefmutter haben.
Und ich glaube, wir kommen heute zum krassesten Märcheneinfluss auf unsere soziale Geschichte ever.
Ja. Ja, wenn Wikipedia das sagt, muss das so sein.
Ja, wir haben ja in einer sehr frühen Folge da auch schon mal kurz drüber gesprochen. Das war in Folge 5 unserer Frau Holle-Folge. In vormodernen Gesellschaften, besonders bis ins 19. Jahrhundert hinein, waren Stieffamilien sehr verbreitet. Also wir gucken uns jetzt mal ein bisschen die historische Realität an, die durchaus in diesen Stiefmuttermärchen mitschwingt. Der Hauptgrund für das hohe Vorkommen dieser Stieffamilien war eben die hohe Sterblichkeit von Frauen, insbesondere bei der Geburt. Viele Frauen starben im Kindbett wegen der mangelnden hygienischen Bedingungen, mangelnder ärztlicher Versorgung, sehr vielen Schwangerschaften, und Männer heirateten dann relativ schnell wieder, um eben die Kinder versorgt zu wissen, einen Haushalt führen zu können, wirtschaftliche Stabilität zu sichern oder um eventuell auch noch mehr Kinder zu bekommen. Kinder wuchsen daher durchaus häufig mit Stiefmüttern oder Stiefvätern auf. Das war gesellschaftlich völlig normal und jetzt nicht irgendwie eine Besonderheit. Das heißt, Stieffamilien und eben auch das Vorkommen einer Stiefmutter entspricht einer historisch-gesellschaftlichen Realität. Und in dieser Realität gab es natürlich auch reale Konflikte, denn auch historisch gab es Konfliktpotenzial, das dann später im Märchen überzeichnet wurde. Typische Probleme waren zum Beispiel Erbfragen, denn wenn eine Frau eigene Kinder bekam, konnten Kinder aus erster Ehe als Konkurrenz gelten. Vermögen und Besitz waren oft knapp. Wie teilte man das also auf?
Aber das spiegelt sich ja ein bisschen die Gegenwart wieder. Also eine neuere Kira-Kolumna-Folge ist Patchwork-Stress zum Beispiel. Also das Thema ist nach wie vor, wenn auch unter anderen Vorzeichen, vielleicht aktuell. Ne?
Aber da ist es dann eher so, dass man sich trennt, weil man sich mittlerweile trennen darf. Das ist ja schon eine große Errungenschaft. Und da war es ja, dann war der andere Elternteil halt ja komplett weg. Ne, das ist ja im Prinzip auch nochmal eine andere Dynamik, die man da hat, weil die Mutter gibt es ja, also wenn man sich trennt, gibt es die Mutter ja noch.
Ja, bei Kira gibt es die Mutter aber zum Beispiel nicht mehr, die ist verstorben.
Ja, ja, ne? Genau. Mhm. Aber grundsätzlich.
Ja, ja.
Was natürlich auch eine Rolle spielte, war eine gewisse Unsicherheit in dieser neuen Mutterrolle. Denn Stiefmütter hatten ja durchaus Verantwortung, aber eben weniger emotionale Bindung zu den Kindern. Kinder konnten die neue Frau als Ersatz der Mutter eben durchaus ablehnen. Das kommt, wie gesagt, ja bis heute vor, dass es da zu Problemen kommt. Und es ging natürlich auch immer um Konkurrenz und Aufmerksamkeit, um Zuneigung. Ne? Wenn ich meine eigenen Kinder wirklich vorziehe, natürlich hat das Stiefkind das auch gemerkt. Und natürlich ergibt das Konflikte. Auch hier kann es natürlich eine emotionale Distanz geben. Im Märchen ist die zwischen Stiefmutter und Stiefkindern immer sehr, sehr groß. Zeigt aber letztlich, die Bindung entsteht eben nicht automatisch wie vielleicht bei einer biologischen Mutter, wobei das natürlich auch eine sehr streitbare Aussage ist. Diese Spannungen, die es aber durchaus gibt, die wurden eben in den Geschichten, in den Märchen stark dramatisiert. Wie realistisch ist das Bild von dieser bösen Stiefmutter also? Historisch betrachtet natürlich stark übertrieben. Die meisten Stiefmütter waren schlicht Frauen, die in eine neue, schwierige Situation kamen. Sie mussten fremde Kinder großziehen, sie hatten wenig bis gar keine gesellschaftliche Macht und sie standen unter wirtschaftlichem Druck. Na, denn für Frauen, wir haben es heute ja auch schon mal angesprochen, Existenzsicherung bedeutete, ich brauche halt einen Mann. Ja gut, und wenn der halt schon 3 Blagen von einer anderen Frau hat, dann muss ich das eben hinnehmen.
Und im Gegensatz zu Märchen waren die Männer damals eben tatsächlich, die das Sagen hatten. Richtig. Und wenn die Kinder aus der ersten Ehe zum Vater gegangen wären, du, unsere neue Mutter, behandelt uns schlecht, dann hätte die Konsequenzen zu Richtig. Tragen gehabt.
Ne? Richtig. Das heißt, allein aus diesem Frauenbild, was in puncto Stiefmutter ja auch mit betrachtet werden muss, ergibt sich natürlich, gab es Konflikte. Aber diese systematische Grausamkeit ist dann natürlich doch eher ein literarisches Motiv, als dass es historischer Realität entspricht. Was in dem Zusammenhang noch ganz interessant ist, ist der sogenannte Aschenputtel-Effekt. Das ist ein Begriff aus der Evolutionspsychologie und beschreibt die These, dass Stiefkinder statistisch gesehen häufiger misshandelt oder vernachlässigt und auch ermordet werden als biologische Kinder. Und der Name bezieht sich auf das Märchen Aschenputtel, in dem eben ein Kind von seiner Stiefmutter schlecht behandelt wird. Also auch hier einen sehr großen Einfluss von Märchen in die Wissenschaft, zumindest was die Namensgebung angeht. Und Und der Begriff wurde in den 1970er, 80er Jahren von den kanadischen Evolutionspsychologen Martin Daly und Margot Wilson geprägt. Und ihre zentrale These lautete, Menschen investieren evolutionär bedingt stärker in ihre eigenen genetischen Nachkommen als in nicht verwandte Kinder, weil unser aller Ziel ist es ja, unsere eigenen geilen Gene weiterzugeben.
Und auf jeden Fall, deswegen haben wir alle so viele Kinder hier, ne?
Und daraus folgerten sie dann, Stiefeltern hätten weniger evolutionären Anreiz, Ressourcen zu investieren und daher könne das Risiko für Vernachlässigung oder Gewalt höher sein. Und dabei stützten sie sich vor allem auf Statistiken zu Kindesmisshandlung und Tötungsdelikten. Spätere Forschung hat dann aber gezeigt, dass der Aschenputtel-Effekt stark problematisch ist, unter anderem, weil es da statistische Probleme gab und auch soziale Faktoren vernachlässigt wurden.
Wollte ich gerade sagen, es gibt ja genügend soziale Gründe, die dem widersprechen.
Absolut. Eigentlich, ja. Und aktuelle Untersuchungen kommen inzwischen häufig zu dem Ergebnis, dass die Unterschiede zwischen Stief- und Kernfamilien deutlich geringer sind als ursprünglich behauptet und dass man in stabilen Stieffamilien kein erhöhtes Risiko feststellen kann. Ganz im Gegenteil, gerade Stiefeltern zeigen sogar ein sehr hohes Engagement für ihre nicht leiblichen Kinder.
Also in dem Fall vielleicht mal ganz gut, dass Märchenzauber nicht in den Alltag Einzug gehalten hat. Schauen wir uns Stiefmütter und Mütter, leibliche Mütter im Märchen mal etwas genauer an. Ich werde mich jetzt hier vor allen Dingen auf die Grimms beschränken. Wir alle wissen, es gibt 200 Kinder- und Hausmärchen der Brüder Grimm. Und das war mir bis heute auch nicht so ganz klar, oder bis zur Recherche. In nur 15 kommen Stiefmütter vor. Das sind genau 7,5%.
Echt so wenig? Ja.
Und trotzdem ist die Stiefmutter, also wenn man nach Assoziationen zu Märchen fragt, ist das mit Sicherheit vielleicht nach König und Königin oder Hexe vielleicht noch, aber in den Top 5 oder Top 10 auf jeden Fall, bin ich mir ganz, ganz sicher.
Top 3 würde ich sogar sagen.
Ja, vielleicht auch das, aber es ist unglaublich, also obwohl es wirklich so wenige Stiefmütter in der Ausgabe Letzte Hand, muss ich hier genauer gesagt sagen, ne, gibt, ist es so ein krasser Topos geworden und so ein Bild, was eben sich auch heute noch in der Gesellschaft hält zum Teil.
Also ich finde es krass. Wenn du mich jetzt vorher gefragt hättest, hätte ich gesagt, jedes dritte Märchen.
Und ich muss noch mehr sagen. Diese 15 Stiefmütter waren ausnahmslos vorher alle Mütter, leibliche Mütter. Mhm. Und es ist in den späteren Auflagen durch die Eingriffe der Grimms erst entstanden, dass diese bösen Mütter in Anführungszeichen zu Stiefmüttern gemacht wurden.
Das heißt, die Grimms haben wirklich eine eigene Märchenfigur geschaffen.
Definitiv, ganz genau. Krass. Ich muss eine interessante Anekdote aus meiner Kindheit erzählen. Gegenüber wohnte eine Familie mit zwei Töchtern und irgendwann erfuhr ich von meiner Mutter, dass die Mutter der Familie nicht die leibliche Mutter ist, sondern die Stiefmutter. Mhm. Und für mich ist eine Welt zusammengebrochen, weil ich gesagt habe, aber die ist doch nett.
Oh, ja? Du bist so märchenverseucht.
Weil ich eben Stiefmutter bis zu diesem Zeitpunkt nur aus Märchen kannte, aus meinem familiären Umfeld. Da waren, ja, selbst wenn die geschieden waren, dann hatten die keine neuen Kinder oder so. Das war für mich so behaftet, Stiefmutter gleich böse, gleich umbringen wollen, quälen wollen und so weiter und so fort. Ich konnte ganz lange nicht begreifen, dass das wirklich die Stiefmutter war, weil das für mich so negativ behaftet, so negativ konnotiert war. Mhm. Durch Märchen eben, ne?
Ja.
Und das sagt schon ziemlich viel aus, finde ich. Natürlich sehe ich das mittlerweile anders, aber als Kind, weil ich das eben auch nur so kannte. Ich glaube, der erste Kontakt, wenn du nicht gerade selbst betroffen bist, in Anführungszeichen, sage ich jetzt mal, aus deiner eigenen Familie, dass du eine Stiefmutter hast. Der erste Kontakt zur Stiefmutter ist über Märchen und ist dadurch auch sofort negativ behaftet.
Ja.
Ne?
Ja.
Schwierig. Das ist natürlich geprägt durch das Familienbild der Grimms. Einmal, gerade Wilhelm Grimm vor allen Dingen, hat seine eigene Mutter sehr glorifiziert, die ist ja relativ jung gestorben. Dann haben wir natürlich den Zeitgeist, das biedermeierliche Ideal des sanften und liebenden Hausmütterchens, wie bei Schneeweißchen und Rosenrot, das, wie wir ja wissen, ein Kunstmärchen ist. Und die Mutterrolle wurde von Wilhelm Grimm auch nochmal so bearbeitet, dass sie halt quasi zu einer Übermutter wurde, idealisiert und eben abgeändert, dass sie sich um den Haushalt kümmert. Wir erinnern uns an die glänzenden Töpfchen vielleicht noch an der Wand, die da hängen und so weiter. Und die Fürsorge gegenüber den Kindern. Geht aber nicht so weit raus und dies und jenes und achtet auf und zieht euch warm an, sonst erkältet ihr euch nicht mit nassen Haaren. Ne? So ungefähr. Also totale Übermutter. Das ist eben keine Mutter aus einem Volksmärchen. Also aus einem Kunstmärchen adaptierte Figur, die dann nochmal von Grimm so fast schon mythisch überhöht wurde, obwohl sie überhaupt keinen mythischen Bezug hat. Also Wilhelm Grimm hat ihr einen Muttermythos erschaffen, den es bis dahin so nicht gab, im Märchen zumindest. Schauen wir uns aber mal im Vergleich die in Anführungszeichen echten Volksmärchenmütter an, die auch Mütter geblieben sind, auch in der Ausgabe letzter Hand. Da ist mir eingefallen vor allen Dingen, ihr dürft gerne ergänzen, zwischendurch oder wie auch immer, die Gänsemagd hatten wir schon. Ne? Die Mutter gibt sogar ihr eigenes Blut. Sie schnitt sich mit dem Messer in das Fingerchen, also fügt sich selbst einen Schaden zu, um der Tochter möglichst einen sicheren Weg im wörtlichen wie im übertragenen Sinne zu ermöglichen. Ne?
Opferbereitschaft der leiblichen Mutter für ihr Kind.
Richtig, genau. Dann hatten wir auch heute schon Aschenputtel. Ja, einmal dieses Verabschieden am Anfang und sei lieb und brav und deinem Vater gehorsam und so. Und diese Liebe und Fürsorge geht sogar über den Tod hinaus. Ne? Auf dem Grab der Mutter wächst der Baum, der dann Gold und Silber auf sie wirft. Und die Tauben sitzen da, also als Seelenvögel vielleicht auch zu deuten. Mhm. Diese Mutterliebe ist so krass und so, ja eigentlich schon der Inbegriff aller Liebe, dass es sogar die Ketten des Todes von Zeit und Raum sprengt und ihrem Töchterchen auch noch danach zur Seite stehen kann. Habt ihr noch eine Ergänzung für eine besonders tolle Mutter im Märchen?
Die beim Wacholderbaum ist ja auch das.
Ja. Ne? Super, genau. Ja, genau.
Sie da zum Grab geht und.
Genau.
Ja.
Aber gucken wir uns dann nochmal das Verhältnis auch Stiefmütter mit ihren leiblichen Töchtern an. Mhm. Ja.
Ja.
Frau Holle zum Beispiel, die drei Männer im Wald zum Beispiel, die weiße und die schwarze Braut und Brüderchen und Schwesterchen. Also um die leiblichen Kinder kümmert sich die Stiefmutter, der guten Tochter, schon gut. Denn sie möchte, dass sie selbst Königin wird, also ihre leibliche Tochter. Sie möchte bei Frau Holle, dass sie auch eben mit Gold übergossen wird und dass es ihr gut geht im Leben. Also zumindest auf das leibliche Kind bezogen, ist die Stiefmutter schon eine gute Mutter. Das, Das mildert das vielleicht auch noch ein bisschen ab, finde ich. Mhm. Oder macht zumindest eine andere Perspektive auf. Es gibt aber auch auf der anderen Seite weniger gelungene Mutter-Kind-Beziehungen leiblicher Elternschaft, also Kindschaft, zum Beispiel Dornröschen. Das Kind von einem fernhalten, einsperren und irgendwie dann am entscheidenden Tag doch alleine lassen, wenn man auf die Jagd geht, ist jetzt vielleicht nicht so das, was man sich unter Mutter halt vorstellt. Und das ist ja, obwohl die Grimms wussten, dass es einen französischen Hintergrund hat, durch Perrault eben, ist es eines der wenigen französischen Märchen, was in den Auflagen erhalten geblieben ist. Obwohl, muss man ja in dem Fall dann sagen, wenn wir jetzt an Wilhelm Grimm vor allen Dingen denken, die Mutterrolle da jetzt nicht so ist, wie er sie sich vorgestellt hat. Ja. Also ein Kuriosum, vielleicht auch ein Unikum. Oder was wir heute schon hatten, auch eben ein Äuglein, zwei Äuglein, drei Äuglein. Aber da ist die Mutter, von der wir ja gar nicht wissen, wie viele Augen die hat, aber wahrscheinlich nicht zwei, sonst hätte sie sich eben nicht so um die zweiäugige Tochter bemüht, die zu knechten. Das macht dann noch ein anderes Thema auf, Außenseitertum im Märchen. Also die Töchter, die in ihren eigenen Vorstellungen entsprechen, die werden durchaus hofiert und auch versucht, mit dem Prinzen zu verheiraten. Aber die Tochter, für die sie sich schämen muss, weil sie eben in diesem Fall aus körperlichen Gründen von der Norm abweicht, also ihrer Vorstellung zumindest nach, wird dann schon auch scheiße behandelt, kann man, glaube ich, so sagen, so ganz salopp. Ne? Erinnern wir uns nochmal an unsere Nationalsozialismus-Folge, ne? Hänsel und Gretel. Erinnerst du dich, Elena, wie du sagtest, diese Mutter, und das war ja in der Urfassung auch die Mutter, so nach dem Denken der Nazis, konnte keine deutsche Mutter sein. Ne? Ja. Zitat, sie musste eine artfremde, Zitat Ende, Mutter sein. Denn eine deutsche Mutter könne ihren Kindern das nicht antun. Also auch da wieder stellt sich tatsächlich mir die Frage, inwieweit die Grimms oder Wilhelm Grimm im Speziellen einen Muttermythos geschaffen haben, der dann von den Nazis noch krasser pervertiert wurde, inwieweit man den Grimms da eine Mitschuld geben kann oder muss vielleicht sogar. Und das finde ich schon wirklich heftig.
Ich finde es nicht nur auf die Nazi-Zeit bezogen, sondern bis heute irgendwie krass, weil du hast ja jetzt sehr, sehr schön gezeigt, dass diese Verteufelung der Stiefmutter einhergeht mit der Glorifizierung der Mutter. Und diese Glorifizierung der Mutterrolle ist absolut problematisch und realitätsfern. Mhm. Also dieser natürliche Mutterinstinkt, der da immer wieder propagiert wird, der über das eigene Leben hinausreicht, die Kinder beschützt, diese übermenschliche Liebe für das eigene Kind zementiert natürlich eine Erwartungshaltung an Mütter, ohne dass die Mütter selbst im Märchen eine große Rolle spielen muss. Und die starke Präsenz der bösen Stiefmutter zeigt ja dann wiederum, nee, so nicht. Und das baut ja auf Frauen im Allgemeinen einen totalen Druck auf, der ja bis heute anhält. Denn auf der einen Seite wollen und sollen Frauen nicht mehr allein auf die Mutterrolle reduziert werden, was ja zu Zeiten der Grimms anders war und zu Nazi-Zeiten natürlich auch. Auf der anderen Seite beobachten wir aber immer noch, dass Frauen vielleicht auch verschwinden, wenn sie Mutter werden und eben nur noch auf dieses Muttersein reduziert werden. Gesellschaftlich haben sie oft keine Wahl, weil sie wenig bis keine Unterstützung erhalten. Auf der anderen Seite wird Frauen ihre Daseinsberechtigung abgesprochen, wenn sie die Rolle der Mutter nicht erfüllen wollen, können oder sogar aktiv verweigern. Und dann haben wir diese Glorifizierung von Mutterschaft, die diese negative Seite ja komplett ausblendet. Also ich finde es mega problematisch.
Wie oft fallen auch heute noch Mütter in eine Sinnkrise, wenn die Kinder aus dem Haus sind und sich das Leben plötzlich nicht mehr um die lieben Kleinen dreht, die dann gar nicht mehr so lieb und klein sind vielleicht. Ne?
Richtig. Aber wie oft kriegen sie auch von außen aufdrückt, hey, wie, du gehst jetzt schon wieder arbeiten? Findest du, dein Kind ist nicht ein bisschen klein?
Oder wann ist es denn soweit? Tick-Tack, die biologische Uhr hatten wir ja auch schon oft genug hier.
Richtig,
ne?
Da steht so viel drin.
Ob du Mutter wirst oder nicht, auf dich wird so ein Druck ausgeübt.
Es ist immer falsch.
Ja, genau. Es
ist, und wenn du Mutter bist, egal was du tust, ist es auch immer falsch.
Ja. Ich habe ein sehr schönes Zitat von Heinz Röllecke gefunden, das ich euch nicht vorenthalten möchte. Das Bild der Mütter sollte nach seinem, also Wilhelm Grimms, Willen auch im Märchen von keinem Makel getrübt sein, und so wandelte er kurzerhand einige der eindrucksvollsten Gestalten in Stiefmütter um, denen ja ohnehin schon immer ein schlechterer Ruf anhaftete. Er hat damit äußerlich die psychologischen Tendenzen und vor allem auch Intentionen, mit denen das genuine Märchen Ablösekonflikte, Schönheitsneid und anderes vorstellt, verwischt und zum Teil sogar verunklärt. Besten Willens hat er damit den Stiefmüttern, die es in der Realität schon schwer genug haben, einen schlechten Dienst erwiesen. Aber auch die Mütter, die er am liebsten so gesehen wissen wollte, wie er selbst deren eine in den von ihm gedichteten Teilen des Schneeweißchen- und Rosenrotmärchens gezeichnet hat, wirken bei Grimm wenig lebenswirklich, ja kaum glaubwürdig.
Und da wäre doch jetzt die interessante Frage, hätten sie die Stiefmütter weggelassen und es bei der Mutter belassen? Wäre das besser gewesen oder wären Mütter dann nicht auch wieder schlecht weggekommen?
Tja, das ist die Frage. Also es wäre vielleicht dann nicht, ja, wahrscheinlich hätten es die Nazis oder wer auch immer dann so gedreht, ja, es gibt halt gute Mütter und schlechte Mütter und die schlechten sind halt die Artfremden oder sonst irgendwie Asozialen oder welche Begriffe da auch immer von den Nazis gebraucht worden sind. Ne? Das hätte das Problem vielleicht nur verschoben und nicht aufgehoben.
Ja, und ich glaube vielleicht auch früher schon. Also vielleicht wäre das auch einfach noch mehr dieses, die Mutter macht ja eh alles falsch gewesen, weißt du?
Ich glaube, es hat auch damit zu tun. Also die Grimms hatten ja ursprünglich vor, die Kinder- und Hausmärchen als wissenschaftliche Sammlung eigentlich zu gestalten. Und es wurde dann aber immer mehr klar, es landet auch immer häufiger im Kinderzimmer. Und da entstand dann eben halt die Problematik beim Vorlesen, wenn dann die Mutter eine Geschichte über eine schlechte Mutter vorliest. Mhm. Dass die Mutter sich davor schützen wollte, dass die Kinder vielleicht denken, boah, wenn die das im Märchen macht, die kann das bei mir auch machen. Vielleicht hackt die mir ja auch mal in den Kopf ab. Hilfe, Hilfe.
Ja.
Und dann wird entschärft, puh, Stiefmutter. Mhm. Das wäre eine hochinteressante Sache, ob es da Statistiken gibt, wie weit Grimms Märchen von Stiefmüttern vorgelesen wurden und werden.
Ja, das wäre
spannend. Und wie da die Auswahl ist.
Ja.
Das fände ich mega interessant.
Aber im Endeffekt ist es doch so, dass man vielleicht einfach auch über manche Themen mehr gesprochen hätte, die jetzt so überhaupt gar nicht behandelt werden. Auch, ich meine, es ist doch ganz normal, dass eine Mutter mit ihrer Tochter irgendwann einen Konflikt hat, weil im Prinzip, wenn die Tochter älter wird, irgendwann gibt es vielleicht auch da Konflikte, dass man sich uneinig ist, dass man da vielleicht auch aneinander stößt deswegen.
Da sprichst du einen weiteren wichtigen Aspekt an. Und zwar, wenn es um Mütter oder Stiefmütter geht, geht es im Zweifelsfall auch immer um Töchter und nicht um Söhne. Weil zwischen Töchtern und Müttern eben vor allen Dingen auch dieser Neidkonflikt in puncto Schönheit, Haushaltsfähigkeit und so weiter und so fort eben ausgetragen werden kann. Nach damaligen Rollenverständnis war das mit Söhnen eben nicht möglich.
Ja, weil man, klar, da hast du natürlich die direkte Konkurrenz.
Genau.
Du bist nicht mehr die einzige erwachsene Frau im Haushalt. Ja. Das ist ja bei Vätern und Söhnen genau das Gleiche.
Ja,
es gibt lustigerweise einen Band von Vätern und Töchtern im Märchen.
Ah.
Und es gibt hier vorliegend Märchen von Müttern und Töchtern, lustigerweise von Mutter und Tochter herausgegeben, nämlich von Sigrid Früh und ihrer Tochter Ulrike Kraftschick. Die haben die Mütter dann in drei Kategorien eingeteilt. Und zwar in die Hilfreichen und Beschützenden. Also die Übermutter quasi. Dann die Eifersüchtigen und Bedrohlichen, dann eher Richtung Stiefmutter gehend. Und dann, das geht so Richtung Frau Holle vielleicht, die Mythischen und Magischen. Dann so eine Übermutter, ne? Offener, wirklich mythischen, religiösen Matriarchat oder wie auch immer Ebene.
Aber gerade dieses Konfliktpotenzial zwischen Mutter und Tochter ist natürlich in gewisser Weise auch diesem patriarchalen System geschuldet. Denn wenn ich eine Frau komplett auf ihre Mutterschaft reduziere, ist ja völlig klar, dass in dem Moment, wo die Tochter heranwächst und häufig, das hast du ja auch schon heute gesagt, Christian, tritt dieser Konflikt ja auf, wenn die Tochter in die Pubertät kommt, also selber zur Frau wird und selber immer mehr darauf zusteuert, eine eigene Familie zu gründen und damit die mütterliche Fürsorge verlässt. Das heißt, die Mutter selbst verliert ihre Funktion, die verliert eigentlich ihre Daseinsberechtigung und sie wird daran erinnert, ich alter. Und mit dem Alter werden Frauen leider bis heute häufig unsichtbar. Sie haben das Kind großgezogen und damit ist ihr Lebenssinn erfüllt.
Klar, und gerade wenn ich natürlich die Schönheit so betone, die ist mit dem Alter dann weg, dann
wird zumindest gesagt, darüber kann man natürlich auch streiten, aber natürlich, diese
jugendliche was man sich, genau, das, was man sich als unter Schönheit halt vorstellt, das ist dann vielleicht, das schwindet dann.
Oder vorgestellt hat vielleicht, oder? Ja. Oder ist das immer noch? Ich weiß es nicht. Es ist schwierig zu sagen. Es gibt da mehr Diversität mittlerweile, also auch in Anführungszeichen alte Models und so weiter. Ja. Oder auch Models, die dann erst im, ist das politisch korrekt, wenn ich sage, im Greisenalter erst eine Karriere starten?
Best Ager.
Danke, ja.
Ja, aber es gibt ja schon auch die Phase, wo halt Frauen dann total unsichtbar sind, egal in welchem
Bereich. Ja, ja, und es
ist ja auf schon der Bühne, im Film oder wie auch immer.
Ja, genau. Also es ist schon nachweislich, dass du ab einem gewissen Alter nicht mehr so präsent bist und dass sich schon die Meinung hält, sagen wir mal so ab Mitte 30 ist eine Frau alt und durch, ne? Während Männer ab da attraktiv werden, leider vorbei mit uns, ne? Und
ich werde attraktiv, habe ich gehört, cool.
Du, ja, das, mal gucken, wann das passiert.
Danke.
Du brauchst vielleicht noch 10 Jahre.
Also du, die ersten weißen Haare im Bart habe ich schon. Also,
aber das ist bei Männern ja hot. Bei Frauen geht das gar nicht, aber bei Männern.
Genau, und diese Diskrepanz haben wir ja schon eben. Es gibt immer so vermeintlich so Models oder so, die das angeblich ein bisschen aufbrechen, aber naja, gerade momentan, wo wir uns ja eh wieder so ein bisschen in eine konservative Richtung entwickeln.
Ja, eher rückwärtsgewandt.
Ist das rückwärtsgewandt, genau. Und es ist halt ein Problem.
Habe ich heute noch gelesen, Frauenbild der Gen Z ist durchaus konservativer als das der Babyboomer zum Beispiel. Ne? So.
Und da bist du wahrscheinlich dann ab 35, 30 einfach raus, was Jugend und Schönheit angeht. Ne?
Ich werde bei der nächsten Aufnahme einfach meine Brille absetzen.
Dann siehst du aber leider nichts mehr.
Ja, vielleicht.
So alt bist du nämlich schon.
Ja, ich glaube ja auch mittlerweile, dass die Gleitsichtbrille so langsam anklopft, aber ich versuche es noch hinauszuzögern.
Ja. Soll ich deinen Zettel?
Nein, lass es, führ mich hier nicht vor.
Okay, gehen wir mal schnell zur Stiefmutter zurück. Ja. Also ich glaube, wir sehen, da steckt echt jede Menge drin. Das ist super komplex. Wenn wir jetzt einmal nochmal den Bogen zum Märchen schlagen und das versuchen wir jetzt erstmal ein bisschen zu strukturieren, was so Rolle und Funktion dieser Stiefmutter angeht, dann können wir auf jeden Fall sagen, ihre Rolle ist sehr klar definiert und sie ist eben unsere Bösewichtin Nummer 1. Daran gibt es eben nichts zu rütteln. Die Gründe haben wir ja jetzt heute hier ein bisschen erörtert. Wir müssen aber ganz klar sagen, ihre Rolle ist deswegen nicht einseitig. Sie hat schon wichtige Funktionen, die sich natürlich sehr auch auf diese Aussageabsicht dieser Textsorte Märchen beziehen. Zum einen ist sie die treibende Konfliktfigur. Ne? Ohne die Stiefmutter gäbe es oft gar keinen Konflikt, oft gar keine Handlung. Sie setzt die Geschichte überhaupt erst im Gang. Sie dramatisiert familiäre Spannungen. Denn Märchen spielen ja sehr oft in diesem behüteten familiären Umfeld und sie zeigen uns eben, was passiert, wenn da ein Störfaktor auftritt. Natürlich haben wir diesen ewigen Kampf Gut gegen Böse. Die Stiefmutter verkörpert häufig eben negative menschliche Eigenschaften, die gesellschaftlich nicht erwünscht sind. Denken wir an unsere Laster- und Tugendfolge, Neid, Missgunst, Boshaft, Grausamkeit. Sie ist die Personifizierung des moralisch Bösen. Stichwort Moral. Sie schärft dadurch auch die Moral, unser Moralverständnis als Leserschaft, was ja sehr wichtig ist, wenn wir auf die didaktische Funktion von Märchen gucken. Wir haben die sehr umstrittene Glorifizierung der Mutterrolle, wo die Mutter als moralisch unantastbar gilt
und diese grausame Mutterfigur eben durch eine Stiefmutter ersetzt wurde. Und so können natürlich aber auch Themen wie Gewalt und Vernachlässigung thematisiert werden, ohne dieses heilige Ideal zu verletzen. Die Stiefmutter ist auch ein Symbol für die Bedrohung der kindlichen Welt. Aus psychologischer Sicht steht die Stiefmutter ja auch oft für so kindliche Ängste. Angst vor Ablehnung, Angst vor Verlust der elterlichen Liebe, Angst vor Konkurrenz zum Beispiel durch Stiefgeschwister. Und die Figur der Stiefmutter verdichtet diese Gefühle in einer sehr klar erkennbaren Bedrohung und gibt ihm damit irgendwie dann ja schon auch ein Sprachrohr. Und sie ist natürlich auch eine Prüfungsinstanz für Held und Heldin. Durch ihre Grausamkeit muss der Held oder die Heldin Geduld zeigen, moralisch standhaft bleiben, Mut entwickeln, Hilfe suchen, sich selber finden. Sprich, die eigene Charakterstärke und die eigene moralische Überlegenheit wird an der Stiefmutter abgearbeitet. Wir können also als Fazit ziehen, die Stiefmutter im Märchen erfüllt wirklich mehrere sehr zentrale, für das, was das Märchen eben ist, sehr wichtige Funktionen. Und sie ist, auch wenn ihr Arm so weit in die Realität reicht, ist sie eigentlich weniger eine realistische Figur als vielmehr ein erzählerisches Werkzeug. Sie ist eben, Bogen zum Anfang, sie ist eben ein Trope, mit dem Märchen moralische und emotionale Konflikte darstellt, aber komplett an der Realität vorbei ist sie eben auch nicht.
Ja, und sie übertüncht ja manche Sachen, auch wenn ich jetzt zum Beispiel an Rapunzel zurückdenke. Du hast ja gesagt, du hast die Zauberin als Stiefmutter gedeutet, was ja nur so bedingt stimmt. Ja. Ne? Aber bei Rapunzel stirbt die leibliche Mutter nicht, sondern die Mutter setzt, wenn auch unbewusst, das Wohlergehen ihres eigenen Kindes für ein paar Salatpflanzen aufs Spiel. Ne?
Ja.
Und die hätte ja sagen können, nein, und töte lieber mich, aber mein Kind gebe ich nicht her oder so. Das, davon erfahren wir in dem Märchentext zumindest nichts. Ne?
Widerspricht eigentlich dieser Glorifizierung der Mutter.
Und dann nochmal auf die tiefenpsychologische Deutung zu kommen, dass dann die Zauberin ja als dunkle Seite der Mutter gedeutet wird. Ne? Also das ist beides nicht so eindimensional, wie die Grimms uns das glauben lassen wollen. Nach wie vor. Ja, also sowohl die Mutterfigur als auch die Stiefmutterfigur, weil die in manchen Bereichen, wie eben zum Beispiel, was ich sagte, Dornröschen oder jetzt zum Beispiel Rapunzel, da diese Umformung nicht so ganz konsequent durchgezogen haben. Und das lässt nochmal vielleicht ein bisschen durchschimmern, wie es ursprünglich mal war.
Und das finde ich interessant, dass sie dann auch manchmal dann anscheinend gar nicht so konsequent da dran gegangen sind und das dann abgeändert haben.
Ja, nicht lange noch nachgedacht oder zu sehr in der männlichen Perspektive verharrt. Was beim liebsten Roland, wie wir ja gelernt haben, auch nicht immer das Klügste ist.
Ja, Stichwort liebster Roland und Stiefmutter von Schneewittchen. Fangen wir damit vielleicht erstmal an, bevor wir dann zu unserem Abschlussranking kommen.
Okay.
Wer ist krasser?
Die sind beide ähnlich oder gleich krass. Die Stiefmutter beim liebsten Roland geht sofort aufs Ganze und macht das sofort mit den eigenen Händen und ziemlich blutig und grausam und brutal. Auf so vielen Ebenen, also der Psychoterror und Gewalt und alles und Mord. Die von Schneewittchen, die ist da ein bisschen kunstvoller, sag ich mal. Ne? Und da gelingt ja keiner der Mordanschläge, aber auch nur, weil dann irgendwie der Jäger Mitleid hat oder die Zwerge sie retten oder dann halt der Träger des Sarges stolpert und der Apfelgrütz aus ihrem Hals springt. Also ist ja nicht mal durch eigenes Verdienst oder Verdienst des Prinzen, nur indirekt, indem er den Sarg da mit der Halbtoten wegtragen lässt. Ne? Also auch relativ schwache Männerfigur leider. Die sind von der Herangehensweise an, also vom moralischen Hintergrund oder unmoralischen Hintergrund vielmehr, würde ich schon auf einer ähnlichen Stufe sehen.
Ich hätte jetzt gesagt, die vom liebsten Roland finde ich krasser, weil die Gewalt...
Die ist so plumper irgendwie.
Ja,
ne?
So offensichtlicher
ist,
genau. Und
das ist halt so eine richtige Ruhrpott-Matka, die nimmt sofort die Beile in der Hand und haut zu, ne?
Ja. Genau. Ja. Und weil sie nicht lang,
kurzen Prozess.
Ich will mir eigentlich gar nicht so gerne die Hände schmutzig machen, weil ich bin ja die schöne Königin.
Ja.
Dann suche ich mir da jemanden, der das für mich macht. Nein, sie macht das direkt selber und hackt und hackt und hackt.
Und die Schneewittchen-Stiefmutter ist eher so die aus Düsseldorf. Nein, die Hände mache ich mir nicht schmutzig. Meine Untergebenen regeln das für mich, ne?
Genau, ich habe dafür angestellt.
Ja, genau.
Gut, aber liegt vielleicht auch daran, dass die Stiefmutter bei Schneewittchen eben auch Königin ist und da vielleicht ein bisschen
rollkonformer
agieren muss. Beim liebsten Roland
ist sie
ja
Hexe.
Eine Hexe, genau.
Hausfrau und Hexe.
Genau. Und in dieser Hexenfigur liegt ja auch schon eine gewisse Grausamkeit, Abartigkeit.
Ja.
Märchen zumindest.
Aber weil ja die Schneewittchen-Stiefmutter so bekannt ist, ist das halt, irgendwie macht es dann wieder schwierig. Weil ich finde, also für mich ist das irgendwie die Stiefmutter par excellence.
Mhm. Okay, dann jetzt die Frage aller Fragen. Von dem, was wir so hatten bisher, die krasseste Stiefmutter überhaupt.
Also ich finde krass auf jeden Fall die Hänsel- und Gretel-Stiefmutter, die halt ihre Kinder, auch wenn es dann nicht ihre Kinder sind, im Wald aussetzt. Also vielleicht noch mit der vagen Hoffnung, dass die ihr Glück da machen, gefunden werden oder wie auch immer. Aber das finde ich schon krass, dass die weggibt.
Jenny?
Ja, vom Machandelboom, glaube ich, ja. Ne?
Das die ist ja sogar doppelt schlimm, weil sie ist ja nur die Stiefmutter von dem Jungen.
Genau, und das Marlenchen, also die macht ja auch Psychotherapie bei ihrer eigenen Tochter. Richtig,
also sie verhält sich wie eine klassische Stiefmutter auch gegenüber ihrer eigenen Tochter. Ja,
dann ist sie vielleicht doch die schlimmste Stiefmutter.
Weil sie nicht mehr Stiefmutter und Mutterscheiße macht.
Genau, richtig. Ja. Also nicht wie bei irgendwie Brüderchen und Schwesterchen oder Frau Holle, dass es nur um die Stieftochter geht, sondern wirklich, also egal ob leibliches Kind oder nicht, die ist halt
die reißt ja alle mit rein, auch ihren Mann, die serviert den zagten Sohn ihrem eigenen Mann, ne? Und ich meine auch, was sie alles macht.
Ja, ja.
Also sie...
Also sie ist weder gute Mutter, noch Stiefmutter, noch Ehefrau.
Ja, genau.
Ne? Also nach damaliger Sicht, also total Versagerin als Frau.
Und halt die Brutalität. Sie schlägt mit einer Kiste den Kopf ab, setzt ihn dann vors Haus und inszeniert das dann so, dass ihre eigene Tochter
denkt, glaubt, sie hat dass sie den Bruder umgebracht hat.
Das ist ja auch auf einer psychologischen Ebene. Ja. Zerstörerisch, definitiv, was sie da macht. Ja. Also richtig schlimm, manipulativ, toxisch, ganz, ganz, ganz furchtbar. Dann verwurstet sie den Jungen im wahrsten Sinne des Wortes zur Suppe und lässt also Kannibalismus zu. Das ist ja... Da muss er erst
und
mal ankommen.
Kapitalismus. Freudscher Versprecher, sorry. Und Kannibalismus eben durch einen Elternteil. Ja. Das ist ja nochmal doppelt, dreifach, fünffach schlimm. Ja, ne?
Richtig. Ne?
Also es ist doch nicht so schwierig, da einen Platz 1 zu finden, oder?
Zumindest von dem Wissensstand, den wir haben.
Ja, die Frage ist ja einfach, was man an Brutalität am schlimmsten findet. Ne? Also ich meine, ich persönlich aussetzen finde ich schlimm.
Ja.
Aber ich finde halt töten... Weil da hast du ja gar keine Chance mehr, finde ich persönlich halt noch schlimmer. Aber das ist natürlich
individuell. Ja, töten im Schlaf, ne? Töten im Schlaf ist ja Heimtücke pur. Ja,
genau. Aber wie gesagt, die Machandelboom, die Wacholderbaum-Stiefmutter versagt ja auf allen Ebenen. Ja. Also ist sie die Schlimmste.
Ja.
So, wen hätten wir denn dann noch im Rennen? Was ist mit Aschenputteln mit der Stiefmutter?
Ja, das ist halt so dieser Psychoterror-Mobbing, ne? Ja, ist auch schlimm.
Ist unter Hänsel und Gretel, würde ich sagen.
Ja, würde ich auch
nicht,
sagen.
Auch wenn die lassen die immerhin leben und geben ihr was zu essen und wenn auch nur irgendwie Abfälle oder so. Also ich will jetzt nicht schönreden, aber es ist vielleicht etwas weniger schlimm als aussetzen und verhungern lassen oder so.
Also ich würde vielleicht sagen, Top 3, Machandelboom, liebster Roland und dann die Schneewittchen-Stiefmutter.
Ja,
und dann tummeln sich eben Hänsel und Gretel,
Aschenputtel, Brüderchen und Schwesterchen.
Oh boah, die finde ich sogar ziemlich krass mit dem Bade ersticken.
Die ist dann Nummer 4 vielleicht und mit den Täuschungsversuchen.
Genau.
Die ist dann auf einer Ebene, die sind ja auch da in einigen Bereichen ähnlich wie die Weiße und die Schwarze Braut.
Wollte ich gerade sagen, genau. Die ist nämlich
die aus dem Wagen schmeißen.
Genau,
ist schon
auch
heftig.
Bei den drei Männern im Walde, da will die ja ein bisschen geschickter loswerden, indem sie sie ja in dem Papierkleid im Winter in den Wald schickt zum Erdbeer sammeln, aber am Ende will sie den ja auch noch. Mhm. Also die schmeißen die ja dann auch ins Wasser. Mhm. Also ist nochmal, auch ähnlich.
Frau Holle und Väterchen Frost?
Ja, also Frau Holle...
Sie behandelt sie scheiße.
Ja, und sie lässt sie in den Brunnen springen, was wenn wir jetzt auf der realen Ebene bleiben, auch den Tod bedeutet hätte.
Genau.
Ne?
Also sie bringt sie ja dazu, sich quasi selber
umzubringen. Genau, also Psychoterror mit Selbstmord. Ja, genau.
Ja.
Väterchen Frost und also dann vom eigenen Vater, vom leiblichen Vater auch noch die Tochter da im Wald aussetzen zu lassen, wo sie weiß, sie erfriert.
Richtig.
Das ist ja nochmal krasser als Hänsel und Gretel.
Ja, finde ich auch.
Da erfahren wir nicht, dass es im Winter passiert, ne?
Mhm. Eben.
Ja, also das ist noch,
Ja, die sind alle nicht ohne, ne?
Nee. Mhm. Aber Top 3, glaube ich, haben wir ganz, finde ich, auch plausibel begründet.
Ja, finde
ne?
ich auch. Mhm.
Ja.
Okay, dann würde ich sagen, haben wir heute schon einiges auch vorbereitet, was uns mit Sicherheit auch in der nächsten Folge nutzen wird.
Ja.
Denn da geht es um eine Todsünde.
Und wenn die Jenny mich wegen der tollen Schürzen, die ich von ihrer Oma geerbt habe, umgebracht hat, dann
hören wir uns in der nächsten Folge.